Beim Blick in den heutigen Podcast-Ablaufplan der Episode, den ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, gleich hören werdet, ist mir schwarz vor Augen geworden. Mensch, was hast du angerichtet? Was ist das? Hast du am Wochenende irgendwas anderes gemacht, als diesen Podcast-Ablaufplan zusammenzubasteln aus irgendwelchen Zahlen?
Ja, doch schon. Also so sehr will ich mich jetzt nicht selbst rühmen, dass ich hier das ganze Wochenende den Podcast vorbereitet hätte. Aber ich habe mir halt gedacht, jetzt wo die Sonntagspartien noch laufen und wir ein bisschen verfrüht aufnehmen müssen, wie kriegen wir den meisten Mehrwert hin? Und deswegen habe ich mir da so ein kleines Förmelchen, würde ich mal sagen, zusammengebastelt, mit dem wir die letzten zwei Spiele wirklich datenbasiert in Angriff nehmen können. Und darum geht's heute.
Aha, also es ist... Kannst du ganz kurz sagen, was es so als Output sein wird? Also ich sehe ja schon ganz viele Zahlen. Es ist in irgendein Ranking haben wir aufgebaut, richtig? Oder hast du ja aufgebaut?
Wir haben ein Ranking. Wir haben im Prinzip ausgerichtet an der Formtabelle aller Teams, also der letzten fünf Spiele, mit einem Faktor, der dann sozusagen die eigene Form auch dazu mit einbezieht, dass wir die nächsten beiden Gegner in der Formtabelle betrachten. Daraus ein Ranking sozusagen erstellt, mit was für einem Index sozusagen das Restprogramm zu bewerten ist. Und da schauen wir uns dann gleich mal an, wie es da generell bei den Teams aussieht, wer vielleicht so die Go-Tos sind, wo wir anhand der Daten sagen würden, ist geil, aber vielleicht selber ein schwächeres Gefühl haben. Ich bin mal gespannt, was du da so mit reingibst.
Ich bin auch sehr gespannt. Wir gehen mal rein.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wir wünschen dir viel Spaß beim Erstliga-Podcast. Und rein da.
Einen wunderschönen, schön, dass ihr eingeschaltet habt in diese Podcast-Episode. Hier grüßen meine Wenigkeit und der liebe Bench. Bench, grüß dich.
Servus, Janni.
Na, wie ist es am Sonntag?
Och du, also es ist eigentlich schwer in Ordnung. Der BVB hat geliefert, Bielefeld Ausgleich in letzter Sekunde wirklich, wortwörtlich, und dadurch alle Chancen auf den Titel gewahrt. Es sieht weiter mit dem Aufstieg gut aus, deswegen mir geht's eigentlich soweit sehr solide. Und dir?
Das ist schön. Ja, mir geht's auch gut. Ich gehe gleich noch darauf ein, was bei mir so ging am Wochenende. Ich will nur ganz kurz, weil ja auch schon gerade die Partien noch laufen. Also wir nehmen gerade Sonntag, wie viel Uhr haben wir? 18:46 auf. Momentan führt der SC Freiburg 2:0 gegen Bayern 0 für Leverkusen. Und ich will einfach diese Chance hier nutzen, Bench, weil das einfach ein seltener Podcast-Case ist bei uns. Wie geht dieses Spiel aus? Weil die Hörer wissen es, wie es ausgegangen ist. Wie geht dieses Spiel aus, Bench?
Also ich habe die erste Halbzeit gesehen, das war erschreckend wenig von Leverkusen. Freiburg war jetzt nicht drückend überlegen, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass sie unverdient mit dem 1-0 in die Pause gegangen sind. Jetzt habe ich eben gesehen, dass das 2-0 auch schon gefallen ist. Ich glaube, Leverkusen, da ist jetzt das Feuer raus und das Spiel wird 2-1 für Freiburg enden.
Okay, ja.
Nehmen wir mit. Das sagst du? Gehst du mit?
Ja, ich habe das Spiel eigentlich nicht gesehen. Ich war gerade auswärts Karlsruhe-Spiel und bin eben die Tür rein und dann sofort das Mikro angemacht. Ich sehe nur die Kickbase-Punkte der Leverkusener und momentan wird es bei -3, kleinen Kapi, glaube ich, mit dem Eigentor, Schick bei 10. Also da kann nicht viel gehen. Xhaka nur bei 50. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich kann mir gerade von Kickbase-Punkten schwer vorstellen, dass da noch ein Treffer drin ist für Leverkusen überhaupt.
Ja, aber Janni, schöne Brücke, die du da schlägst, denn ich glaube, der einzige ausstehende Spieler bei dir im Six-Player-Lineup ist Flo Wirtz noch, oder?
Richtig, ja.
Mit -3 Punkten.
-3 Punkten.
Herzlichen Glückwunsch.
Richtig. Ja, danke. Das ist richtig. Da habe ich riskant. Ich habe im 6-Spieler-Lineup, wir haben ja eine kleine Challenge zwischen uns, zwischen Anton, Julia, Bench und meiner Wenigkeit, haben wir so eine Saison ab den letzten 6 Spieltage und ich habe echt schlecht aufgestellt am Wochenende. Dafür haben Anton und du haben richtig gut aufgestellt. Ihr habt richtig Laune gehabt. Ihr habt einen guten Riecher gehabt. Wir haben Wochenende explodiert.
Ja, zum Glück. Ich glaube auch tatsächlich, also bei Anton nochmal eine Ecke besser alles als bei mir. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das unsere Game-Changer-Spieltage jetzt waren, die uns so ein bisschen saven an der Stelle. Also Anton ist brutal unterwegs. Er ist gerade 8. im Gesamtranking mit über 1200 Punkten am Wochenende. Das muss es auf jeden Fall sein, wenn da nicht sonst was noch passiert in den letzten 2 Wochen. Und bei mir mit einem 1045er bin ich auch sehr zufrieden im Moment, muss ich echt sagen.
Das glaube ich. Das heißt, es könnte eventuell nicht zum Kickbase-Logo in euren Haaren kommen. Schade.
Ja, besser wär's.
Momentan sieht es leider so aus, als wäre es nur das Tattoo für Julia.
Ja, ja, es ist ein bisschen, kommt ein bisschen glimpflicher davon, aber das wollen wir ihr natürlich nicht zumuten, da sonst was mit ihren Haaren anzustellen. Weißt du, das wäre dann ein Step zu weit vielleicht.
Ich probiere es nochmal. Vielleicht kann sie reinreden, weil, also so.
Sie kann sich auch das Logo in die Haare färben.
Nee, Julia hat ja auch lange Haare. Und wenn du theoretisch, die Haare liegen ja theoretisch, also wenn du hinten so rechts unten, keine Ahnung, so 10 Quadratzentimeter square.
10 Quadratzentimeter sind schon richtig viel, Alter.
Ja, du musst, Kickbase-Logo ist ja auch groß. Muss ja zu sehen sein. Aber da, wenn du das kahl rasierst und da das reinmachst, kannst du ja theoretisch einfach die Haare drüberlegen.
Ach so, du meinst so, ja, ich verstehe. Also, dass es im Prinzip im Alltag gar nicht sichtbar ist und dann oder? Sozusagen das Unterhaar einfach nachwächst.
Ich stelle es mir vielleicht einfach zu einfach ja, vor, glaube, weil ja. Ich habe leider nie lange Haarpracht in meinem Leben gehabt.
Ja, nee, ich auch nicht, aber ich glaube, das stellen wir uns ein Stück zu einfach vor. Also, wir können ja gerne nochmal ein bisschen ins Detail gehen und gucken, was wir da gezuppelt kriegen, aber ich glaube, es wird dann schon auf die Tattoos hinauslaufen. Ja.
Wo hättest du es dir hinrasiert? Hast du schon eine Stelle gehabt an deinem Kopf? Also boah, möglich ist ja immer noch, Bench. Möglich ist
ja,
immer noch.
Ja, ich würde so an der Seite hinterm Ohr, so, also nicht ja, so klein ich. Hinterm Ohr, dass man es nicht sieht, aber so nicht zentral im Nacken, wo ich selber gar nicht sehe, weißt du, sondern, also an der Seite sehe ich es offensichtlich auch nicht selber, aber
Digga, wer kann seine eigenen Haare
gegenüber
sehen?
Gegenüber vom total. Gesicht sozusagen, ja. Sondern so ein bisschen seitlich versetzt und schön da, wo dann sowieso immer auf 0, 1, 2 Millimeter kahl geschoren wird, dann ist es da eine Woche und danach auch wieder überwachsen.
Ja, verstehe ich. So da, wo Ribéry quasi seine 7 hatte.
Ja, ja, da wo früher die coolen Kids immer ihren Strich in die Frisur rasiert hatten. Ja,
boah, Digga, Strich in Augenbrauen auch anders.
Ja, okay, aber das ist dann auch wieder.
Kickbase-Logo und Augenbrauen, ne? Wäre auch Next Level.
Ja. Ja, aber ich werde mich ja nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, zum Glück.
Das ist die richtige Einstellung, Mensch. Nee, ich glaube es auch nicht. Ich glaube, das wird, also außer Julia rastet nochmal komplett aus, glaube ich, dass es das Tattoo auf dem Oberarm war, ne?
Hat sie sich nee, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir hatten so Unterarm gesagt, aber.
Oder hatten wir Stirn? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, nee, stimmt, du sagst das. Stirn
war, glaube ich, ausgemacht, ja.
Auch wir
stimmen
permanent.
Ab. Ey, wir stimmen einfach ab, wo es hinkommt.
Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, wir können in 2 Wochen immer noch solche Witze machen.
Richtig, da wollte ich auch gerade sagen, wie ein großes Maul wir jetzt haben, nur, ja. Weil wir jetzt mal einen guten Spieltag hingelegt haben.
Ja, aber so gehört sich das auch. Dafür ja. Sind wir hier.
Wie war denn sonst der Spieltag bis jetzt? Also wir können ja, bringt den Hörern zwar nichts, aber wir können uns ja gegenseitig Live-Updates geben. Momentan steht es immer noch 2-0 und Flo Witz bei, minus 3 inzwischen nur noch. Der hat minus 1 nur noch.
Minus 3.
Digga, minus 1 nur noch. Flo wird's am rauskommen aus dem Minuspunkt.
Flo wird's am Kochen.
Ja, richtig. Boah, ist der out of shape oder was? Ich weiß nicht. Wie lief's denn sonst Bench am Wochenende bis jetzt?
Ja, also Office League bin ich irgendwo so bei 800-900. Chaka und Tabsoba stehen gerade noch auf dem Platz. Teller wärmt noch die Bank. Ich bin gespannt, was da noch hinten rausgeht. Aber über 900, 950 werden es wohl nicht werden. Ist dann alright. Mein dritter Platz ist relativ gefestigt. Da 1700-800 sogar Vorsprung. Und dann das Top-Duo zwischen dir und Ole werde ich nicht mehr rankommen. Aber da hat Ole gestern auf jeden Fall. Und da gab es auch gut Terz dann in der WhatsApp-Gruppe. Da hat er ordentlich Druck von ihnen gemacht mit seinem Scorer-Hattrick von Kramaric und Co. Ist hier dicht auf den Fersen gewesen, aber ehrlicherweise bist du jetzt auch schon wieder auf 400 weg durch die Punkte heute und gestern Abend. Also ja, hat sich jetzt nicht so viel getan, oder?
Bis jetzt nicht. Also der Spieler läuft ja noch. Ich glaube, er hat ja, noch Schick und Grifo hat er tatsächlich. Beide zum
sind natürlich immer für den Scorer gut, ne?
Ja, genau. Also von daher muss ich hoffen, dass da keiner rumkommt. Und ja, also der Druck ist auf jeden Fall da. So 400 Punkte, 2 Spieltage noch zu gehen, sollte es jetzt so ausgehen, dann ist das trotzdem eine enge Kiste. Weil der hat ja, halt auch Spieler wie einen Kramaric, wie einen Patrick Schick, wie einen Vincenzo Grifo, wie einen Rocco Reitz gestern auf einmal aus dem Nichts.
Ja, Wahnsinn.
Die
Wahnsinn.
Halt auch mal so einen 250er hinlegen können und das ändert mal einiges.
Ja, so ist es. Janni, ich glaube, du hattest auch noch gar nicht die Gelegenheit, seitdem es die Diskussion gab, die der liebe Anton nochmal losgetreten hat, wer denn über das Trikot für den Sieger entscheidet, wo ja sehr, sehr klar das Outcome war, dass die Liga sozusagen darüber entscheidet, dass wir aber so im Prinzip so Borders setzen von wegen, muss für dich x Wochen gespielt haben oder solche Geschichten.
Ja, das finde ich
Was cool. ist denn dein Statement dazu? Du warst ja eigentlich ursprünglich, hast du ja versucht, das zu vermeiden.
Ja, klar. Also zum einen muss ich sagen, ich finde es das Wort Frechheit ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde es teilweise immer eine Frechheit, dass im bestehenden Ablauf einer Liga auf einmal Entscheidungen getroffen werden. So für mich ist es, wenn es am Anfang heißt, der kriegt ein Trikot und das nicht klar definiert ist, dann ist jetzt der Weg zu sagen, wir entscheiden, was für ein Trikot der bekommt. Nicht der rundeste, aber ich habe selbst Gefallen dran gefunden, weil ich auch eine Überraschung haben will. Und ich will eine Überraschung. Ich hab mir alle Spieltage von mir angeguckt. Es heißt ja gar nicht, dass ich gewinne, ne? Es heißt nicht, dass ich gewinne. Wenn ich nicht gewinne, habe ich wenigstens den Spaß, dass ich Ole ein Trikot mit aussuchen darf.
Ja.
Also, oder beraten und diskutieren, welches Trikot er bekommen könnte. Und ich habe mir meine Spieltage angeguckt und wen ich so aufgestellt habe. Und ich habe random unfassbar random Leute aufgestellt. Ich habe sogar in der Hinrunde noch, inzwischen FCK-Spieler, Tim Breithaupt aufgestellt. So ein Römer-Trikot mit Breithaupt. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt noch im Store.
Nee, bei denen. Kriegst du nicht mehr.
Ah ja, okay. Aber ich hab, man realisiert manchmal gar nicht, was für wilde Leute man an den ersten Spieltag noch aufgestellt hat.
Ja, wirklich. Eigentlich auch wirklich geil, sich einfach mal am Ende der Saison nochmal die ersten 2, 3 Spieltage und so die Lückenfüller, in denen man irgendwas gesehen hat am Anfang der Saison, so nochmal aufzurufen und anzuschauen. Aber ja, nee, ich verstehe deinen Punkt komplett. Ich muss aber sagen, das ist halt für mich ein Case, du hast es ja selber gesagt, es war halt nicht definiert so. Und ja, wenn Dinge nicht zu Ende gedacht sind, dann finde ich es noch in Ordnung. Ich finde es halt ein Unding, wenn wir solche Sachen haben wie, keine Ahnung, es wird jetzt gesagt, wenn man, weiß ich nicht, einen Regelverstoß begeht, dann ist die Strafe einen Spieler rauslassen und während der Saison wird dann auf einmal diskutiert, ob das denn hart genug ist und wir nicht lieber 3 statt einen Spieler machen sollten oder so. Weißt du, sowas finde ich immer.
Man sollte sich im Sommer Gedanken machen, vor der Saison, bevor man startet am besten auch. Und dann gibt es auch keine Diskussion. Deswegen, ich beneide alle Ligen, die ein mehrseitiges Regelwerk haben und einfach keinen Raum zur Diskussion lassen.
Und das auch jedes Jahr fröhlich erweitern. Ja. Aber deswegen, das war ehrlicherweise, ist auch auf unserem eigenen Mist gewachsen, dass wir diese Belohnungsgeschichte am Anfang nicht ganz zu Ende gedacht haben. Ich erinnere mich noch,
wir
waren in Hamburg, Janni, bei St. Pauli vor Ort in der Zeit, bei der Podcast-Tour, wo es um diese Regeln ging. Und da gab es heiße Diskussionen, weil, ich weiß nicht, irgendwer, ich hatte das, glaube ich, reingeworfen, ob wir nicht sowas machen wollen.
Mit Trikot?
Und ich hatte aber irgendwie ein, zwei Starterspieler, die sehr begehrt waren oder so, oder hatte dann einen dicken Transfer gerade gemacht. Und dann wurde mir nämlich natürlich, dir nicht direkt vorgeworfen, dass ich natürlich jetzt wüsste, dass ich oben mitspiele und
das
solche
ist
Geschichten.
Verständlich, das ist aber auch verständlich, Mensch.
Ich bitte dich, Janni. Wir wissen alle.
Wenn du ein Grottenteam gekriegt hättest, Mensch, kannst du mir gar nicht an den Kopf leihen, das Ding. Wenn du ein Grottenteam bekommen hättest, niemals hättest du gesagt, Jungs, wie sieht's denn aus? Erster Platz Trikot? Niemals.
Janni, erinnerst du dich an, ich würde mal so sagen, 12 bis 18 Monate, in denen wir echt aufpassen mussten, nicht jede Podcast-Folge und jeden Stream irgendeine Wette miteinander abzuschließen? Du weißt, wie sehr ich daran hänge, auch um was zu spielen und wie sehr ich diesen sportlichen Ehrgeiz brauche. Ich wäre doch niemals freiwillig in eine Saison reingegangen, ohne dass es was zu gewinnen gibt.
Ja, okay, du hast recht, Mensch.
Ja, siehst du mal. Aber okay, ist auch am Ende des Tages egal. Ich von meinem dritten Platz werde da nicht mehr oben mitspielen. Es geht darum, ob du oder Ole es machen und dann werde ich mich aber sowas von in die Diskussion einklinken, um welches Trikot es dann am Ende geht.
Oh shit. Ey, aber jetzt mal ehrlich, so, ich hab schon auch Spieler aufgestellt. Ich sag extra nicht wen, ne?
Ja, ja.
Ey, ich würde dieses Trikot nicht tragen.
Ja, also so Mainzer stellst du ja kategorisch nicht auf, aber da hätte ich schon auch einen zumindest mein Veto eingelegt, dass du so ein Trikot bekommst, weil es muss halt schon was sein, was Mainzer einfach aufgestellt. Atzig ist, aber was man auch gerne dann aus Jux mal trägt.
Szenario,
so,
weißt du? Ich sag dir eins in ein Beispiel, nur dass du ein Gefühl dafür bekommst.
Ja.
Ich habe am Anfang der Saison, am ersten Spieltag war es glaube ich schon, da war der heiß. Ich habe Marius Bülter aufgestellt von Hoffenheim. Digga, ich glaube, ich würde kein Marius Bülter-Trikot im Urlaub anziehen. So würde ich nicht.
Ich halte Bülter für einen sympathischen Typen, aber so ein Hoffenheim-Bülter-Trikot gibt mir auch nichts, muss ich auch ehrlich sagen. Nein, es muss dann schon, wie gesagt, so wirklich was Atziges sein. Entweder so ein Spieler, der dir wirklich aus dem Nichts raus irgendwie da Punkte ohne Ende geholt hat oder jemand, wo man weiß, ey, geiles Trikot, hast du jetzt vielleicht nicht eine krasse Beziehung zu dem Verein, aber das Trikot an sich ist einfach ganz geil, sodass man es mal tragen kann. Irgendwie solche Geschichten. Aber, Janni, also bei deinen Transferzahlen immer über die Saison.
Ja.
Nochmal?
Ich habe eine Frage noch. Aber was ist bei meinen was ist mit meinen Transferzahlen?
Ich wollte nur sagen, bei deinen Transferzahlen über die Saison gibst du uns auf jeden Fall genug Auswahl und Gelegenheit,
Alter, was Gutes
zu finden.
Safe. Also, ich kann es nicht einschätzen, aber ihr habt bestimmt so einen 100er Pool.
Ja, safe mehr, aber ja.
Ja. Meinst du mehr?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ich muss sie auch aufgestellt haben.
Ja, glaube ich trotzdem mehr. Ich sag, alleine in den ersten 5 Spieltagen hat man bestimmt so. Ja, obwohl, nee, du hast recht. Ja, du hast recht. Ich ruder zurück. Aber du hast noch eine Frage.
Ist das Trikot aus dieser Saison oder wird es dann quasi ein neues zur neuen Saison sein?
Nee, ich finde, es muss aus dieser Saison sein. Weil es geht ja um einen Spieler, der für dich diese Saison aktiv war.
Verständlich.
Ja.
Ja, okay.
Okay. Gut, dann haben wir es damit mal, glaube ich, was wir so am Wochenende
Flo
erlebt
Wirtz
haben.
Bei 10 Punkten. Nee, Digga, ich war in Karlsruhe auswärts heute.
Ah ja,
Derby,
erzähl mal.
Südwestderby, war schön in Karlsruhe. War
ja.
entertaining Game, was aber auf jeden Fall nicht impliziert, dass die beiden Vereine um den Aufstieg in die erste Liga spielen momentan.
Ja, es ist echt wild, ne? Zweite Liga, also ist hart. Das ganze Wochenende wieder. Irgendwie will da keiner so richtig.
Ja, das stimmt. Aber ey, wenn ihr Interesse habt, was ich da erlebt habe, Tusche war auch am Start, der übrigens Spieltagssieger geworden ist in der zweiten Liga bei uns, das hat mich hardcore getriggert. So, ich, Abpfiff, 2-2, so schon ein bisschen abgefuckt, so, weil hätten wir das gewonnen, wären wir vielleicht echt nochmal irgendwie Chancen, Relegationsplatz heißt es.
Ja.
Tusche gewinnt den Spieltag und 2-2 Abpfiff. Ich saß, keine Ahnung, zwei Reihen hinter Tusche, so wo der nochmal hockt und seinen Kommentar macht. Tusche dreht sich um und jubelt mich an.
Und ich hast du direkt gecheckt, dass es um Spieltagssieg geht?
Ey, ich hab's gecheckt, aber mein Vater neben mir hat gedacht so, was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Das ist Karlsruhe. So, ja, war witzig. Ey, aber wer mehr hören will, morgen zweitiger Podcast mit Tusche. Ist auf jeden Fall Spieltagssieger geworden und ist, ich habe selten so ein, er war der glücklichste Mensch nach diesem Spiel im ganzen Stadion, weil alle so ein bisschen waren so, zu wenig für Karlsruhe, zu wenig für Lautern, Spiel war jetzt auch nicht das Geilste der Welt, so, ja.
Ja.
Nein.
Ja, tough.
Ja, sonst habe ich viel Fußball geguckt am Wochenende.
Ja, das freut mich. Das ist ja die beste Basis für unseren Podcast.
Ja, ey, weil meine Frau war in den war weg, die war in den Niederlanden am Wochenende. Mhm. Ich weiß, du wirst Niederlanden. Und deswegen habe ich teilweise Langeweile gehabt, teilweise auch einfach bewusst mir die Zeit genommen, Fußball zu gucken. Und ich habe wirklich bis zum Samstagabendspiel Dortmund gegen Wolfsburg habe ich auf der Couch jedes einzelne Spiel verfolgt. Zweite Liga, geil. Erste Liga und es war echt geil. Ich liebe Fußball.
Ja, gerade Konferenz muss natürlich brutal gewesen sein. Da war ich gerade selbst im Stadion.
Boah, aber, ja, stimmt. Du warst bei Bielefeld. Ey, wie waren die Dynamo-Fans nach dem Spiel drauf? Weil die dachten ja die ganze Zeit, die steigen auf, ne? Bis zu diesem Tor? Das wäre das gewesen, ne?
Ja, das wäre es gewesen. Und ich sage dir ehrlich, also es gibt, wir haben ein, zwei DMs sogar von Dresdner bekommen, die irgendwie mir liebe Grüße ausgerichtet haben und Foto geschickt haben aus dem Stadion und so und alles schön und gut, alles nette Leute.
Oder so random bitte? Einfach?
Mit nee, drauf? so ins Stadion rein fotografiert einfach.
So, liebe Grüße an Mensch. Danke.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, also ich meine, zwischen Dresden und Bielefeld hat sich natürlich in den letzten Jahren so eine gewisse Dynamik entwickelt. Ne? Da gab es hin und wieder, oder was heißt hin und wieder, da gab es Duelle, wo beide gegen den Abstieg gekämpft haben und Bielefeld in Dresden drin geblieben ist. Dresden runtergegangen ist. Da gab es, also es gab schon einige sportliche Begegnungen in den letzten Jahren, die für beide sehr richtungsweisend waren. Und da hat sich auch so eine kleine, ich will jetzt nicht sagen Rivalität oder so, das wäre viel zu hochgegriffen, entwickelt, aber man hat schon so, man hat Bilder im Kopf, wenn dieses Spiel ansteht, so, weißt du? Und die Dresdner Fanszene ist natürlich, also generell natürlich ein überragender Support, so an und für sich, muss man natürlich sagen. Die waren auch wieder, also Gästeblock war pickepacke voll. Aber dann waren da wieder so Nummern wie während des Spiels, ich hab's nicht richtig gesehen, also ich hab was brennen sehen, ich hab's nicht richtig erkannt, aber hab's mir gedacht, hab's heute nochmal bestätigt bekommen. Da wurden natürlich wieder ein paar Bielefelder Utensilien irgendwie zusammengesucht und zusammengeräubert vorm Spiel und dann im Dresdner Block verbrannt, irgendwann in der zweiten Halbzeit, solche Nummern, weißt du, und dann wurden so ab 75. 80. Minute wurde dann auch sozusagen die Blockbegrenzung da durchbrochen. Also da waren da vorne ein paar Puffer rein, damit du natürlich ein Stück weit noch Abstand zum Spielfeld hattest. Und dann haben es die Jungs natürlich für nötig gehalten, da direkt mal die Begrenzung zu durchbrechen, schon mal möglichst nah am Spielfeld unterwegs zu sein, irgendwo im Umlauf. Mhm. Und also ich würde jetzt mal einfach davon ausgehen, so dreist, mit Abpfiff natürlich dann irgendwie auch auf den Rasen zu kommen. Und dann Hundertschaften schon um den Block gestellt, alle Ordner darüber und alles Mögliche, wie man das halt kennt dann, wenn es kurz vor knapp ist. Und da muss ich wirklich sagen, also ich hätte es schwer ertragen, wenn Bielefeld jetzt wirklich nochmal richtig ins Schlingern gekommen wäre, weil du da ein Spiel, in dem du aus meiner Sicht klar besser bist, das Spiel dann am Ende verlierst, da dann nochmal richtig zitterst und Dresden dann bei dir auf der Alm aufsteigt. Und dieses Last-Minute-Tor, also das war ja wirklich mehr oder weniger letzte Aktion, beziehungsweise Bielefeld hatte sogar noch eine hinterher, wo du es noch ganz hättest drehen können. Aber
dann wäre ihr aufgestiegen, oder?
Dann wäre Bielefeld aufgestiegen an dem Tag. Und Ja, nee, wäre gar nicht aufgestiegen, also rein rechnerisch nicht, weil punktgleich hätte man noch werden so können am Ende, aber ja. Tordifferenz und so, das wäre schon sehr klar gewesen. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die Dresdner angezündet wie sonst was die ganze Zeit und mit dieser letzten Aktion standen die dann halt da wie Falschgeld, ne, und keiner mehr vernünftig im Block, alle irgendwo davor, alle sehr bedröppelt, das tut mir dann aus sportlicher Sicht auch leid, weil die haben sich natürlich verdient aufzusteigen, aber ich sag dir ehrlich, ich hätte es schwer ertragen, wenn die da den Platz bei uns gestürmt hätten und sich für den Aufstieg gefeiert hätten. Ja,
ich glaube, das haben sich die Leipziger auch gedacht, gestern dann, als das 3-3 hinten rausgefallen ist. Die Bayern, das haben wir gar nicht erwähnt, die werden ja wahrscheinlich auch in 15 Minuten Meister gerade.
Höchstwahrscheinlich, so ist es. Ja, aber auch, ja, jetzt ein bisschen weit ausgeufert, aber es war auf jeden Fall ein geiles Spiel und dieser Ausgleich Last Minute, das war natürlich wieder überragend. Last Minute Arminia dieses Jahr.
Weißt du, wo es auch ausufern könnte, Bench, um hier mal eine gescriptete Überleitung zu finden?
Nee, aber du sagst das mir.
Ja, bei Unisport. Wir haben die letzten drei Wochen ja schon gehört, wie Anton, was shoppt Anton bei Unisport immer?
Anni shoppt da im, Anton shoppt.
Er hat einen neuen Spitznamen.
Ja, Anni shoppt da immer seine Pistolen, seine Fußballschuhe shoppt er da immer, weil der großer Fan von Anprobieren und vor Ort kaufen und sonst was ist. Der trägt, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, seit Jahren jetzt auch Tiempo. Also eigentlich braucht er da nicht mehr viel anprobieren, wenn er jedes Mal denselben Schuh holt. Aber ja, gibt ihm, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl. Hat er vor zwei Wochen hier im Podcast auch schon erklärt, dass es einen Unisport Store sogar in München gibt, wo er dann immer seine neuen Treter holt.
Ja, okay, nice. Was shoppst du da immer?
Boah, ich alles.
Okay, hör also, auf, brauchst du nicht erzählen, alles. Okay.
Ich habe da meine zwei, drei Adressen und eine ist Unisport, wo es immer mal wieder schöne Sales und gute Angebote gibt.
Bench, ich habe eine Idee. Ja. Weißt du, wie ihr mich nämlich bei Unisport, so Anni wird glücklich, du bist glücklich. Weißt du, wie ich glücklich werde bei Unisport? Hä? Da gibt es Bundesliga-Trikots.
Geil.
Und sollte ich die Office-Liga gewinnen, also ich würde euch raten, bei Unisport-Trikots zu holen. Also ich sehe Dortmund-Trikots, Bayern-Trikots, Leipzig-Trikots, Frankfurt-Trikots, Union-Trikots. Ich sag nur mal schon mal, ich hatte Bedia ersten Spiel darauf gestellt. Ich hatte Gnabry ganz lange. Ich hatte, boah, Schlotterbeck war auch mal mein, boah, Schlotterbeck auch ein geiles.
Ja, aber so einfach machen wir es da jetzt nicht.
Ja, ne? Also ich will euch da nur Ideen geben für das Ganze.
Ja, mach mal.
Ja.
Ja, also da werdet ihr auf jeden Fall auf eure Kosten kommen, egal was ihr an Sport- und Fußballausrüstung braucht. Kleiner Funfact übrigens, Janni mal eingeworfen, mir ist letztens hier eine von meinen Kleiderstangen von der Wand gebrochen, weil zu viele Trikots dran hingen. Da okay. Habe ich dann direkt mir ein paar dickere oder ein paar längere Dübel geschnappt und direkt hinterher gekloppt. Ja,
dann lass den Sale vielleicht für die Hörer und Hörerinnen da draußen und bestell nicht nochmal mehr Trikots.
Ja,
vielleicht
eher als für mich. Ja, nee, aber du sagst es, Sale, 30 Jahre Unisport, Jubiläum und dementsprechend gibt es 30 Angebote. Jetzt schon seit einiger Zeit, wir haben es ja schon ein, zwei Mal hier angesprochen im Podcast, aber sputet euch, wenn ihr nicht schon einen Blick drauf geworfen habt, weil nach wie vor sind das brutale Angebote, wo sicherlich jeder was findet, weil, Janni, du hast es gesagt, Trikots gibt's da, Schuhe gibt's da, generell Ausrüstung, Trainingsklotten, Thermos, sonst was, also da ist wirklich von A bis Z alles, was das Sportlerherz begehrt.
Ja, wenn Anni was findet, findet ihr auch was, Leute.
So ist es.
Bench, schön. Bist du bereit für deinen Maschinenraum des Spieltags? Der ist doch gar nicht fertig, der Spieltag. Hast du trotzdem Maschinenraum vorbereitet, Bench?
Ja, drei, vier, fünf Maschinen haben sich da schon angeboten. Und wir gehen rein.
Ey, Flo wird's auf jeden Fall nicht. Er steht inzwischen bei 17, der Flo. Er macht sich. Leute, wir gehen rein. Maschinenraum.
Flo Wirtz macht sich und einer, von dem man generell in dieser Saison erwartet hätte, dass er sich in der Bundesliga macht, war, glaube ich, zu Saisonbeginn Laszlo Benes, wo man so dachte, boah, ey, Standardschütze, richtig feines Füßchen, der Kreativkopf, den es bei Union vielleicht auch dann mal braucht, um so das spielerisch im letzten Drittel anzuschieben. Er hat es nicht so wirklich Richtung erste Elf geschafft und ist eher Reservist, kriegt hier und da mal Minuten und am Wochenende hat er, ja, nicht mal Minuten gebraucht, sondern 32 Sekunden, um seine Spielzeit zu nutzen. Absolutes Traumtor, ich habe es eben gesagt, ganz feines Füßchen, Schusstechnik à la Bonheur, mehr als ein paar Mal nur unter Beweis gestellt, auch in der zweiten Liga schon für den HSV. Ja, super Kiste, wollte ich gerne dafür mit reinnehmen. Nach dem Spiel hat er auch noch eine Stimme am Mikro abgegeben und auch gesagt, ey, so auf die Frage, was hat der Trainer dir mitgegeben, war die Antwort einfach nur, mach was. Da dachte ich auch so, ja geil, kriegst du auch so von jedem Kreisliga-Trainer mit, ja, ja, mach mal was, zeig mal was, zeig, dass der, zeig ey, der Welt, dass du besser Steffen bist als Baumgart, Messi.
Steffen Baumgart, auch so der closeste Kreisliga-Trainer, den es gibt in der Bundesliga eigentlich.
Ja, wirklich. Ja, der hat auch so nach dem Interview, also wo er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was er dann gefragt wurde und gesagt hat, aber hat dann sein Interview gegeben, war natürlich wieder ein, zwei Lacher dabei und dann geht er so vom Mikro weg und lacht sich so richtig ins Fäustchen und du hörst es noch, weil er in dem Moment erst das Mikro so abgezogen hat. Also der Mann hatte wieder seinen Spaß, unter anderem mit Benesch-Kiste, die sehr, sehr fein war.
Ja, ich bin sehr gespannt, was mit Benesch passieren wird in der kommenden Saison, weil bei Union wird er, glaube ich, außer er startet jetzt die nächsten zwei und hat einen Impact, meiner Meinung nach nicht mehr bleiben.
Also ich sag mal so, Der ist in Hamburg ein absoluter Gamechanger gewesen. Der HSV geht jetzt in die erste Liga. Ferrei hat nicht nachhaltig funktioniert in Hamburg. Ein Poreba im Zentrum hat nicht gut funktioniert. Er ist recht nicht auf der 10, beziehungsweise, also ist ja auch eher ein 6er, 8er als ein 10er, aber der Offensiv-Impact war auch nicht so wirklich da. Ein Richter funktioniert mir schlecht als recht. Also ich sehe schon die Möglichkeit, dass da der ewige Dino nochmal die Fühle ausstreckt.
Ja, sehe ich. Wäre auch ein guter Fit, weil höher kannst du nicht.
Safe, ja. Denke ich auch.
Wer ist dein zweiter Maschinenraum?
Meine zweite Maschine ist jemand, den ich am Freitagabend live gesehen habe. Und
warst
zwar
du im Stadion?
Nein, ich war nicht im Stadion, aber ich habe ja gestern nichts gesehen, deswegen.
Der hat schon Heinem auswärts gemacht einfach.
Ja, nee, das wäre krass gewesen. Nee, aber Timo Horn, der ist mir nämlich am Freitag echt aufgefallen. Gar nicht, dass er so viel zu tun gehabt hätte und sonst was da rausgekratzt hat. Das Spiel war ehrlicherweise schon ein Stück besser von Heidenheim, meiner Meinung nach. Aber,
echt? Ich fand es ein Stück besser von Bochum.
Ja, ich fand, dass Heidenheim einfach so klarer in den Aktionen war, eine bessere Idee hinter allem hatte. Und Bochum dann natürlich hinten raus, als du musstest. Ne? Ich meine, Heidenheim ist in der Situation, du spielst weiterhin um Platz 16, verlierst nicht damit und lässt Bochum nicht noch näher rankommen. Und Bochum musste natürlich. Dann war es aus meiner Sicht relativ klar, dass das hinten raus dann Bochum aufmachen und nach vorne spielen muss. Aber ich sag mal so, die ersten 60, 70 Minuten, in denen ja beide eine klare Spielidee verfolgt haben und beide auch den Sieg eher im Blick hatten, da war ich eigentlich schon der Meinung, dass Heidenheim die bessere Struktur hatte. Aber es war jetzt von beiden kein Weltspiel. Gerade deswegen aber, weil Horn da zwischendurch auch echt Gelegenheit gehabt hätte, noch ein Käffchen zu trinken, fand ich es umso stärker, dass der kurz vor Schluss das Ding von Beck da sowas von krank rauskratzt. Also da wirklich noch dran zu kommen, den habe ich drin gesehen, das wären die absoluten Big Points für Heidenheim gewesen, das wäre der Todesstoß für Bochum gewesen und da war er absolut hellwach und ich dachte mir, ey komm, wir haben so selten mal einen Keeper hier drin und der hat da echt einmal mehr seinem VfL die Chance auf ein weiteres Jahr Bundesliga festgehalten. Den nehmen wir mit rein.
Ja, finde ich schön. Ist auch generell am Spieltag, also Horn hat ja trotz seiner, wenn was auf die Kiste kam, starken Paraden, nur ein 100er gemacht. Aber ich finde generell die Keeper, ganz, ganz wilde Keeper punkten stark. Also Dene, ja, momentan der Beste, dann Waschli, dann klar Kobel gestern. Auch hast du es mitbekommen mit, ey, der fällt aus, Stunde später, fällt doch nicht aus.
Ich habe das mitbekommen und zwar sind wir vom Stadion weg gestern bei Arminia und mein Konkurrent um Platz 1 in der privaten Liga hat Kobel und hat sich da schon dermaßen drüber aufgeregt, dass das nicht vorher kommuniziert wird.
Flo wird's Tor! Sorry, Flo wird's Tor!
Nein.
Ja.
Ja, okay, fair, gebe ich dir. Okay, auf jeden Fall sind wir vom Stadion weg und auf einmal meinte so der Dritte im Bunde, aber Kobel spielt doch. Und da ist meine Laune natürlich ein Stück weit gekippt, die andere Laune wieder erhellt gewesen. Also ich habe es mitbekommen, es hat mich nicht besonders gefreut, gerade dass er dann so gut gepunktet hat.
Okay, aber Van de Voort haben wir auch oben mit drin. Also generell die Keeper, die gar nicht so teuer sind, punkten momentan relativ gut. Und ein Neuer, Grabara, einen Damen auch echt miserabel gepunktet.
Ja,
Baumann fällt auch aus, etc. auch nicht mehr der Alte. Die Keeper-Position ist, ich glaube, in Kickbase, ich beschäftige mich kaum mit Keepern eigentlich.
Aber ja, aber glaube, es ist eigentlich ein Fehler.
Richtig. Ich glaube auch, dass ich persönlich mich in der kommenden Saison auf der Keeper-Position einfach in der Vorbereitung verbessern muss, weil für mich ist immer, ich gehe immer in die Saison rein,
irgendein Starter.
Genau, richtig. Ja. Und ich glaube, da steckt ein bisschen was hinter auch.
Tut es, aber ich glaube, der Keeper ist auch die am schwersten zu prognostizierende Person,
Position,
weil du so super abhängig davon bist, dass er auch viel zu tun hat. So. Also es gibt so bestes Beispiel Gulaschi vor ein, zwei Jahren. Leipzig, kaum zu null gespielt, aber auch nie viel auf die Kiste bekommen. Das war mit der schlechteste Keeper. Nicht, weil der die schlechtesten Spiele gemacht hat, sondern weil so diese Ratio von was kriegst du auf Tor zu wie viel ist drin einfach am krassesten war. Und deswegen, also ich finde es schon sehr schwer, aber jetzt, wo du es auch sagst, ich finde es, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich sehr geil, dass wir da vor so 2-3 Jahren oder wann es genau war, den Switch hingekriegt haben von Keeper einfach in die Kiste und machen dir ein paar Punkte zu, ein Keeper kann im Best Case auch mal MVP-Potenzial haben oder zumindest seine 250, also 200, 250 Punkte machen. Das ist ein vollwertiger Kickbase-Spieler auf jeden Fall.
Das stimmt. Ey, weißt du, was mir gerade kommt, Bench? Bevor du zur dritten Maschine gehst in deinem Maschinenraum. Ich habe gerade, bevor ich hier angezeigt bekommen habe, Wirts Kiste, habe ich einen Schrei gehört in meiner Wohnung, also nicht in meiner Wohnung, aber durch meine Wohnungswand. Ja. Und ich habe nachgedacht, so, hä, safe wohnt hier kein Leverkusen-Fan. Ja, genau, entweder ein Wirtsbesitzer. Aber ich dachte auch, ey, Kampf um Europa, das ist doch safe ein Mainz-Fan, der hier, ich wohne in Mainz.
Ja,
der,
stimmt.
Wird der safe irgendein Mainz-Fan wahrscheinlich rund um mich rum irgendwie wohnen, der halt hofft, dass Freiburg keine 3 Punkte holt.
Ja, safe. Und oder mir halt, schmeckt's auch, wenn für Dortmund da Freiburg noch mal was liegen lässt.
Ey, oder halt ein Hardcore-Bayern-Hater, der auf keinen Fall will, dass sie deutscher Meister werden.
Auch fair.
Wer weiß, ja. Wer ist die dritte Maschine, Bench?
Die dritte Maschine, warte, ich muss einmal kurz gucken, ob Wirtz meiner Konkurrenz gehört. Nee, aber Grimaldo, der hat das Ding aufgelegt. Auch schwach.
Der, naja. Ja, auch schwach. Scheiße.
Ja, Mist. Ja. Die dritte Maschine ist gar nicht sportlicher Natur, sondern eher, wie soll man sagen, eher emotionaler Natur. Und zwar habe ich da den lieben Mert Kümmel mit reingenommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der hat ein Interview gegeben, wurde nach dem Spiel gefragt, warum er denn jedem Reporter in der Mixzone die Hand schütteln würde. Da hätten sich alle wohl so drüber gewundert. Und da hat er nur ganz trocken entgegnet, hat gesagt, ja, also so wurde ich erzogen irgendwie. Man soll jeden mit Respekt behandeln, niemand ist besser, niemand schlechter. Und dementsprechend versuche ich hier eine vernünftige Erziehung, die ich mitbekommen habe, auch weiterzuleben und an den Tag zu legen. Und da muss man natürlich auch immer sagen, ohne das jetzt irgendwie kleinreden zu wollen, aber im Profigeschäft gewusst wie, ne? Die Jungs wissen natürlich auch, wie sie sich zu geben haben, aber trotzdem ist das bei all der Dynamik des Geschäfts mittlerweile eine schöne Geste.
Ja, erfrischend, wild. Oder Mert Kümmer ist für ihn ist Fußball ein Beruf und sein Traum ist es eigentlich, Journalist zu werden.
So ein Ding ist das.
Deswegen ist er einfach Journalisten-Fan.
Ja, stark.
Mert Kömür macht mit Bild-Journalisten Bilder nachspielen.
Mert Kömür ist bald der Maulwurf in Augsburg, wenn es da richtig heiß läuft.
Ja, wie kommst du auf Maulwurf? Ach ja, so, für Journalisten.
Journalist.
Digga, was ist los mit mir? Guter Witz, Ben, tut mir leid, war witzig.
Ja, danke, Janni, danke.
Gut, dann schauen wir generell mal, das schießen wir Maschinenraum, oder hast du noch was?
Nee, ich bin fertig.
Ja, die Maschine Wirtz könnte ja eventuell nochmal, ich hoffe, also mir ist ja eigentlich schnuppe, wie das Spiel ausgeht. Aber, also außer Grifo und Schick dürfen nicht treffen. Aber es wäre geil, wenn wir nochmal einen Schrei bekommen würden. Und ich würde es interessieren, ob das auf der Podcast-Spur drauf ist sogar.
Also der letzte war es auf jeden Fall nicht.
So, nee, da hast du gar nichts gehört?
Nee.
Ah, okay. Ja, mal sehen. Gut, Bench, sind wir schon so weit, um über die ganzen Zahlen, die in unserem Podcast-Plan hier sind, zu sprechen?
Boah, ja, ich muss aber kurz in mich gehen, wie ich das am besten verständlich an den Mann bringe.
Ey, vor allem, du musst natürlich ja bedenken, du schilderst es im Blinden.
Ja, genau, das ist das Problem. Ich hab's vor mir und du auch. Aber ich versuch's mal. Also, es geht darum, dass, wie einleitend schon gesagt, ich mir die Form der letzten 5 Spiele aller Teams angeguckt habe. Soweit, so gut. Ist, glaube ich, erstmal für jeden verständlich, ne? Wie viele Punkte in den letzten Spielen geholt? Wie vielter in der Tabelle ist das Team in den letzten 5 Spielen? Da haben wir jetzt natürlich die Situation, das ging nicht anders, dass die Sonntagsspiele noch raus sind, weil ich die ja jetzt nicht so predikten konnte, dass ich daran ausgerichtet die ganze Tabelle mir zurechtschachern konnte. Und irgendwie einen Punkt mehr für ein Team würde jetzt 8 Teams wahrscheinlich dann irgendwie runter oder hoch rutschen lassen. Und deswegen, ich habe es dann sauber gemacht ohne die Sonntagsspiele. Da ist jetzt das Beispiel, wenn wir gleich mit Dortmund reingehen, die sind aktuell Erster in der Formtabelle der letzten 5 Spiele. Bayern 2., Leverkusen 3., Bremen 4. und so weiter und so fort. So, dann habe ich mir angeschaut, die letzten 2 ausstehenden Spiele jetzt, wo der Gegner in dieser Tabelle der letzten 5 Spiele positioniert ist. Und normalerweise, oder einfach machen hätten wir es uns können. Keine Ahnung.
Shit, wenn so die nächsten 10 Minuten sind, Leute, gute Nacht.
Indem wir einfach den Durchschnitt dieser 2 Tabellenplatzierungen genommen hätte, der nächsten 2 Gegner, und hätten gesagt, jo, die spielen durchschnittlich gegen Tabellenposition 1, ist natürlich blöd, durchschnittlich gegen Tabellenposition 18, beides nicht möglich, weil es keine 2 Ersten und 18 gibt, aber ihr wisst, wie ich es meine. Hab mir aber gedacht, du musst ja irgendwie die eigene Form auch mit einbeziehen. Und deswegen habe ich diese Tabelle genommen, habe gesagt, wenn ich Dortmund dann mit dem Faktor 1 reinnehme, als beste Mannschaft der 5 Spiele der letzten, dann stufe ich sozusagen jedes Team mit einem kleinen Faktor ab. Und zwar war der, 0,5 durch 18, weil ich gesagt habe, so Wolfsburg kann ich ja schon mal vorwegnehmen als Tabellen 18. in dieser Formtabelle, sollte dann gegenüber Dortmund mit dem Faktor 1 mit 0,5 belegt sein, damit da so die eigene Form ein Stück weit mit reingerechnet wird. Dementsprechend diese Lücke von 0,5 Faktorpunkten durch 18 geteilt, wird dann sozusagen abgestuft auf jedes Team gesetzt und dann hast du am Ende auf die durchschnittliche Tabellenposition des Gegners, wenn du diesen Faktor mit einberechnest, so eine adjusted Tabellenposition sozusagen. Und die nehmen wir jetzt gleich mal mit rein und sprechen die Teams durch.
Okay, Leute, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht,
Pech gehabt.
Nee, ich will es nochmal simpel sagen. Okay. Wir sagen euch jetzt einfach, welche Teams ein vermeintlich leichtes Endprogramm haben und auf die man aus Kickbase sich setzen könnte. Und auf Spieler gehen wir eventuell auch noch ein.
So machen wir es. Und ich muss sagen, so 2-3 Ergebnisse, also sind jetzt nicht überraschend, weil am Ende hat jeder von uns auch im Blick, wie die Form der letzten 5 Spiele ist in etwa. Aber da gehe ich schon dann nicht ganz mit den Daten. Deswegen lass uns gerne mal drüber diskutieren und wir fangen vielleicht mal kurz an mit Dortmund. Die spielen in den kommenden 2 Partien noch gegen Leverkusen und Kiel, die nach meiner Rechnung 3. und 11. in der Formtabelle waren. Das ist dann durchschnittlich Position 7, die es auch bleibt, weil wir ja diesen Faktor 1 haben. Und da muss ich sagen, also es hängt einfach komplett an diesem Leverkusen-Spiel. Weil letztes Spiel gegen Kiel, die werden auf jeden Fall volles Risiko spielen müssen. Das kann dir extrem entgegenkommen, wenn du am letzten Spieltag natürlich auch wahrscheinlich noch um die Champions-League-Ränge spielst, aber ein vermeintlich deutlich limitierteres Team da irgendwie komplett ins Risiko gehen muss. Also da kann man schon aus meiner Sicht nochmal auf richtig gute Tore und richtig guten Kickbase-Output gamblen. Aber ich würde es trotzdem davon abhängig machen, ob du halt sagst, Dortmund kann was gegen Leverkusen jetzt demnächst holen oder zieht da wieder wie zuletzt den Kürzeren des Öfteren und dann hast du halt ein gutes, ein schlechtes Spiel. So, wie siehst du das?
Ja, also ich traue es zuerst mal Dortmund zu. Also die letzten 5, 6 Spiele, also die letzten 5, ich weiß nicht, ob es die letzten 6 sogar waren, wo sie schon nicht mehr verloren haben. Das letzte war ja gegen Leipzig, wo die Klatsche bekommen haben. Ich traue Dortmund wieder was zu. Das ist zum ersten Mal die Saison, dass die haben jetzt 5 Spiele mich überzeugen müssen wieder, dass ich Dortmund aufstelle. Am letzten Spieltag werde ich in Challenges 3 Dortmund aufstellen und ich hätte auch keinen Schiss jetzt zu managen, dass ich sie gegen Leverkusen aufstelle, weil, also vor allem Süle, Anton, Benzebaini finde ich sehr sexy da hinten. Also wild, dass Emre Can da keine Rolle mehr spielt, sehr wahrscheinlich. Und mir taugt es auch irgendwie, dass diese Kombi Brandt-Gerassi wieder ein bisschen gefährlicher ist. So, irgendwie finde ich das, ist ein schönes schöner Abschluss zur Saison und ich glaube, dass andere Kickbase-Manager auch keinen Bock auf Dortmunder hatten in den letzten Wochen. Deswegen glaube ich sogar noch, dass du vereinzelt Dortmunder vom Transfermarkt picken könntest jetzt für die letzten Spiele.
Glaube ich auch und deswegen wäre es für mich auch so ein Go-To, weil genau das, was du meinst, ich glaube, da ist am ehesten von den Top-Teams noch was verfügbar. So der durchschnittliche Tabellenplatz der Gegner ist jetzt dann schon relativ hoch, also da gibt es schon deutlich bessere Programme, wenn man nur danach geht. Aber ich glaube schon auch, Momentum ist bei Dortmund. Ganz kurz eingeworfen noch zu Emre Can, der ist ja aus muskulären Problemen gestern auf der Bank geblieben. Ich glaube schon, dass du jetzt mit dem Ergebnis im Rücken eine ordentliche Chance hast, dass du wieder mit derselben Dreierkette reingehst. Also es wird schwer für Can, aber
ich würde es
jetzt nicht abschreiben als
aber
Kapitän.
Ex-Verein.
Ja, aber Ex-Verein.
Das mit dem muskulären Problem hatte ich klar gelesen, ich habe es aber jetzt gerade vergessen, als ich gesagt habe. Wäre aber dann sehr, wäre das dann Niki Süle, der rausrotieren würde und Anton rechts? Oder was wäre die Situation?
Anton und ich haben schon am Freitag wild darüber diskutiert, weil eigentlich gibt es Argumente für jeden im Moment. Anton ist wahrscheinlich der Formstärkste aktuell. Benzebaini ist der einzige Linksfuß da hinten, der auch seine Sache gut macht.
Ja, letzten
Süle ist der wahrscheinlich
überragend.
Süle ist wahrscheinlich der von den dreien den besten Stand bei Kovac generell hat, wenn man sich an die Eingangsaussagen von ihm in der Antritts-PK und sowas erinnert. Also, es gibt Argumente für und gegen jeden da, aber ich muss sagen, jetzt, also durch die Fanbrille würde ich mich freuen, wenn du einfach bei der Dreierkette bleibst jetzt für die letzten 2 Spiele, solange es die personelle Situation und die Form der Jungs unter der Woche zulässt.
Ja.
Ja. Wie dem auch sei,
ich habe noch eine Frage, bevor du weitermachst an dich. Du bist ja Dortmund-Verfolger und vielleicht in Anführungszeichen Fan.
Weiß nicht, das ist hart, mir das in Anführungsstrichen
auszudichten. Ja, nee, ich wollte nur, weil du halt ja 2 Vereine im Herzen
trägst. Im Herzen trägst, ganz und groß.
Ich weiß bei dir nicht, ob gerade Arminia oder Dortmund halt mehr ist. Weil manchmal, das ist manchmal so Phasen. So, die letzten 2 Jahre war es eher Dortmund, jetzt gerade so ein bisschen eher Arminia, habe ich das Gefühl. Deswegen wusste ich nicht, ob das immer noch halt, ob man Fan von 2 Mannschaften sein kann.
Ja, das ist eine Diskussion, auf die werden wir keine Antwort hier finden, nee, glaube ich. Für mich ist es natürlich ganz klar möglich, weil ich fühle tief in meinem Sport, in meinem Fußballherz.
Ja, verstehe ich.
Ich weiß, was du meinst. Und natürlich, und davon kann ich mich auch nicht freisprechen, hast du immer so ein bisschen das sportliche Momentum, was halt die einen oder die anderen
gerade präsenter macht. Also sag mal einfach, du bist zweimal Erfolgsfan.
Ja, ich bin übertriebener Erfolgsfan von Arminia in der dritten Liga im Moment.
Ey, aber for real, oder? Aber gibt's auch viele, also jetzt mal ernsthaft, es gibt auch viele Arminia-Erfolgsfans auf einmal, oder? Seitdem
es ist wirklich heftig, wie du jetzt merkst, dass das Stadion auf einmal wieder voll wird. Was man jetzt mitbekommt, wer dann so Karten für Berlin kriegt und dahin fährt. Also mir hat heute ein Kollege, ich nenne keinen Namen.
Sag Name.
Ich sag keinen Namen, er eröffnet, dass seine Mutter.
Anfangsbuchstabe N. N mit einer Mutter. Ey, Nico. Nico einfach.
Der hat heute eröffnet, dass seine Mutter zum Spiel fährt und meinte, das letzte Mal war die, glaube ich, bei einem Arminia-Spiel, wo die irgendwann mal zum VIP eingeladen wurde und nimmt jetzt das Ticket von irgendwie seinem Onkel, ihrem Onkel, seinem Großonkel, whatever, was weiß ich so, und fährt mit hin, weil sie sich das jetzt auch nochmal angucken wollte. Und so die Karte hätte auch gerne die Freundin von meinem Kollegen genommen, die dieses Jahr bei 10, 11 Heimspielen oder so war, mit der ich jetzt sogar schon ein paar Mal mit ihm und anderen Kollegen irgendwie im Stadion und drumherum unterwegs war. Und da habe ich auch, also das habe ich ihm auch gesagt und wir haben uns beide mehr oder weniger die Mäuler drüber zerrissen, dass das halt genau die Leute sind, wo man sich drüber ärgert, dass die dann halt am Ende im Stadion sind und Leuten, die alles dafür tun würden für eine Karte, ich will jetzt nicht sagen, die Karte wegnehmen, aber dass die dafür keine kriegen. Also du merkst es schon krass, gerade jetzt natürlich mit dem Pokalfinale, aber tatsächlich auch in den letzten Heimspielen, dass es da echt schwerer wird, an eine Karte zu kommen und das Stadion auf einmal wieder mit Leuten voll ist, die es sich halt mal angucken wollen.
Ja. Ne? Ich habe gerade mal deine Instagram-Followerliste durchgeguckt. Wir haben einen Niklas, wir haben einen Nils, wir haben einen Nick, wir haben einen Niklas. Aha, viel mehr Ns finde ich da gar nicht. Habe ich schon getroffen? Nico haben wir noch.
Ich sag da gar nichts.
Ich hab schon getroffen, gell?
Ich sag da gar nichts.
Digga, ey, Nico, wenn du das gerade hörst, Alter, deine Mutter hat Bench gerade beleidigt. Ja. Hast du denn Tickets fürs Finale?
Ich habe kein Ticket. Ich versuche noch alles Menschenmögliche, um da an was zu kommen.
Was ist mit der Mutter von Nico?
Jetzt hab ich keins. Bitte?
Was ist mit der Mutter von Nico?
Ja, die Mutter vom Nico, die hat leider kein Ticket für mich.
Nee, was ist die? Ah, okay.
Nein, jetzt ist Schluss. Okay. Jetzt ist Schluss mit lustig. Okay. Lass uns mal wieder zum Sportlichen, zu Dortmund.
Gerne. Ja, Dortmund, was willst du bei Dortmund noch sagen? Also,
ich wollte nur eine Petition dafür hier verbal einreichen, dass ich möchte nicht, dass der Cruyff-Turn umbenannt wird, aber ich möchte, dass der Cruyff-Turn zukünftig auch als Groß-Turn bezeichnet werden darf, weil das ist wirklich unfassbar, wie oft der seine Gegenspieler, obwohl jeder wissen muss, dass mit seiner Dynamik das mehr oder weniger das einzig Mögliche für ihn in einem Dribbling ist, wie oft er damit durchkommt und ein bis drei Gegner stehen lässt und so auch am Wochenende wieder, wo er dann Gerassi in der Mitte anchippt, glaube ich, war es. Ist Wahnsinn. Und da war auch witzig, nach dem Spiel hat Hasenhüttl, der ihn früher in, wo hat Hasenhüttl groß trainiert? Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Ingolstadt war es, meine ich. Wo der auch gesagt hat, das hat er vor 15 Jahren in Ingolstadt schon gemacht. Ich habe den Jungs gesagt, es wird passieren. Und trotzdem lassen die sich da so auf den Bierdeckel eindrehen. Also das beherrscht der Mann schon in Perfektion.
Digga, ist dir bewusst, dass Leverkusen gerade den Ausgleich gemacht hat?
Nee.
Jonathan Tah eingenickt, inzwischen ist schon Abpfiff. Bayern deutscher Meister übrigens.
Ja, Glückwunsch.
Der FC Bayern ist deutscher Meister.
Ja, 90 plus 3 Tah. Oh, Vorlage Teller, die nehme ich doch noch.
Die hast du Teller auf der Bank?
Ja,
nehme ich. Es kam kein Schrei, ich habe keinen Schrei gehört. Ja, vielleicht hat er auch einfach was Fußball-Unrelatedes in seinem Privatleben erlebt.
Oder 90 plus 2 ausgeschaltet, weil passiert nichts mehr.
Ja, stimmt.
Ja, nee, Glückwunsch an den FC Bayern. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr zum Großturn hast, dann können wir auch mit Bayern weitermachen.
Lass mal zum deutschen Meister, zum neuen deutschen Meister, dem FC Bayern München kommen.
Und so machen wir's. Und die Bayern, die sind nicht nur Meister, die sind auch in den nächsten zwei Wochen, werden die noch Kickbase Late-Season-Meister werden. Weil im Vergleich zu Dortmund, mal um's einzuordnen, da waren wir beim Faktor 7, haben die Bayern-Gegner einen bereinigten Faktor von 13,61. Und das ist mit Abstand der höchste in der Liga. Was bedeutet, du spielst gegen die höchste bzw. die niedrigste Tabellenplatzierung, nämlich gegen Gladbach, die aktuell in der Formtabelle 15. sind, und Hoffenheim, die aktuell in der Formtabelle 13. sind. Beide Spiele, die eigentlich eine No-Brainer sind, wo du voll auf die Bayern gehen musst. Die Formtabelle sagt genau dasselbe. Bayern ist Zweiter aktuell in den letzten 5 Partien. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel drüber sprechen, oder?
Nee, nur vielleicht, dass man Bayern halt einfach einkaufen sollte. Also ja, vielleicht ganz über die Bayern-Aufstellung können wir vielleicht einmal reden. Kim wäre jetzt gar nicht dabei gewesen. Glaubst du, Dajer Stanisic ist die IV der nächsten 2 Spieltage auch? Also Kim, mein Eindruck ist, um das schon mal hier vorweg zu sagen, ey, der hat einfach zu viel Schmerzen. So, und jetzt sind deutsche Meister, warum würdest du jetzt noch den ausmelken?
Ja, glaube ich auch, dass das jetzt durch ist. Aber selbst wenn er wiederkommt, würde ich zumindest so weit gehen zu sagen, Dajer Stanisic sind 2 Verteidiger, die noch jeweils 2-mal starten. Also wenn Stanisic halt nicht in der Mitte startet, dann startet er nochmal auf links oder rechts. Dafür sind die beiden einfach im Moment zu solide und zu gesund im Gegensatz zum ganzen Rest gefühlt. Deswegen Dajer und Stanisic, auch wenn wir beim Thema No-Brainer sind, das trifft auf die beiden genauso zu. Kim würde ich auch abgeben und da jetzt nochmal versuchen auf Biegen und Brechen. Und wenn es, keine Ahnung, irgendeinen 8-9-Millionen-Spieler, der interessant für die letzten 2 Wochen ist, da nochmal mit 20, 30 reingehen von Kim, das macht wahrscheinlich mehr Sinn, als mit Kim zu gehen. Und was wir aber auch jetzt auf dem Schirm schon haben müssen, es sind jetzt nur noch 2 Spiele und eins der beiden Spiele ist halt vollständig einsehbar, ne? Also gerade so Spieltag 34, wir haben es jetzt am Wochenende gesehen, Bowie mal wieder gestartet, so selbst den würde ich jetzt im Moment mit dickem Overpay mitnehmen, weil es einfach nochmal passieren kann mit 2 dankbaren, in Anführungsstrichen dankbaren Gegnern demnächst, dass er nochmal seinen Starter kriegt und dann seid ihr gewappnet.
Ja, neben Bowie ist für mich auch Guerrero einer, der nochmal MVP-Potenzial raushauen könnte, der ja auch fast schon ready gewesen wäre für Leipzig. Ich kann mir vorstellen, dass er eventuell Einwechsler gegen Gladbach und dann eventuell Starter hinten raus gegen Hoffenheim. Und dann ist er für mich sogar MVP-Kandidat im letzten Spieltag.
Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall einpacken, was Beine hat in München. Und sonst, ich weiß nicht, hast du noch was zu den Bayern?
Nee.
Also zum Spiel brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr großartig drauf eingehen. Würde ich heute generell nur punktuell machen.
Doch, aber Urbich Neuer. Glaubst du, Urbich darf nochmal oder war es das jetzt?
Nee, ich glaube, das war es jetzt. Also da ist ja schon durchgesickert, dass Neuer jetzt nicht mehr unnötig Spiele Urbich überlassen möchte. Kann man finden, wie man will. Aber der Mann will auch dann fit sein für die Club-WM und das letzte, in Anführungsstrichen, große Turnier wahrscheinlich. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass der die letzten 2 Wochen jetzt nochmal kriegt, wenn es die Gesundheit zulässt. Und dass es das jetzt war für Urbich.
Ja. Gehe ich auch mit. Ich hätte noch einen weiteren Spieler, den ich als sehr, sehr riskanten Call mit reinwerfen würde. Yes. Upamecano. Weil, also, er ist ja auch schon jetzt seit, ich glaube, 2 Wochen individuell. Ich glaube, noch kein Mannschaftstraining, so wie ich es mitverfolgt habe. Vielleicht auch was für den letzten Spieltag, aber wirklich nur in Ligen. Es kann ja sein, dass Leute diesen Podcast hören und gar nicht groß auf Kaufempfehlungen. So, die hören auf den Podcast, weil denen gerade fucking langweilig ist daheim. Weil die auf dem Weg zur Arbeit sind und einfach jetzt nichts Besseres zu tun haben. So, für euch, ey, eure Liga ist wahrscheinlich eh gelaufen. Wenn ihr den letzten Spiel nochmal abreißen wollt, eventuell Upamecano, Guerrero riskieren, könnten eventuell Spielzeit bekommen hinten raus. Mein Take, I don't know.
Yes, könnte passieren. Ja. Ansonsten vielleicht dann ganz kurz der Haken nur nochmal zum Spiel. Ich fand das 1-0 von Leipzig und dieses Außenrissding von Šeško richtig geil. Vor allem, wenn du die Sicht von hinter ihm hattest, wie der den perfekten Schnitt da eingebaut hat, dass das Ding sich hinten raus da noch vernünftig reindreht und so. Also man hat in der Partie generell bei den Toren und so auch schon gesehen, was für Qualität in Leipzig steckt, die sie halt nur leider sehr unregelmäßig im Moment abrufen können. Hinten raus haben die Bayern dann natürlich auch mal wieder ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Aber ja, am Ende für beide, Leipzig nach Spielverlauf, Bayern nach eigenem Anspruch, nicht zufriedenstellend. Das Ding bringt auch keinen, oder was heißt, bringt keinen so richtig weiter. Bayern ist Meister jetzt mit heute. Aber so ganz zufrieden war man mit dem Spiel, glaube ich, nicht. Ja. Leipzig bringt es vor allem nicht weiter. Die sind jetzt 6. nach dem Spielplatz, Spieltag, wenn nicht Mainz sogar noch was holt später. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Gut.
Dann sehe ich hier, also Leute, ich sehe hier, also Dortmund und Bayern waren hier grün und rot markiert. Ich sehe jetzt Leverkusen, Werder, Frankfurt und Freiburg in keiner Markierung. Was hat mir das zu sagen, Bench?
Also Dortmund war rot, weil gegen Tabellenplatz 7 im Schnitt bereinigt und das ist natürlich relativ hoch. Rough, also die 4 höchsten habe ich rot markiert, die 4 niedrigsten grün. Bayern war mit Abstand das allerniedrigste. Und Leverkusen, Werder, Frankfurt und Freiburg spielen gegen unbereinigt Platz 9, 10,5, 8 und 8. Und das ist absolutes Mittelfeld. Aber bereinigt sind wir bei Leverkusen mit gegen Dortmund 1. in der Formtabelle und gegen Mainz 17. in der Formtabelle. bereinigt um die eigene Form, landen wir aber da von 9 bei am Ende 8,5. Und damit sind sie eins der vier Teams, was gegen die Formschwächsten tatsächlich spielt, obwohl Dortmund auf der 1 steht, eben weil Mainz so tief gerankt ist. Und da ist jetzt die Sache. Also sowohl bei Leverkusen als auch bei Bremen gleich haben wir den Case, dass wenn wir diesen Wert, diesen Faktor bereinigen, dass die dann zu den vier Teams mit den dankbarsten Gegnern gehören, gemessen auch an der eigenen Form. Bei Leverkusen sehe ich es aber eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also, die haben jetzt wirklich in Reihe die Punkte liegen lassen. Du hast richtig gemerkt, dass denen das Feuer fehlt in den letzten Wochen. Wir haben beide darüber gesprochen, dass du mit Dortmund jetzt den nächsten Gegner hast, also nächste Woche, die das Momentum auf ihrer Seite haben, die noch um alles spielen, denen wir beide schon was zutrauen, was ein 50-50-Spiel aus meiner Sicht ist. Und dann spielst du gegen Mainz, die natürlich per dieser Daten Tabellen 17. nach Form sind. Ich bin sehr gespannt, was heute im letzten Spiel geht, was wir ja jetzt noch nicht gesehen haben zu diesem Zeitpunkt. Ich bin mir aber fast sicher, dass man jetzt auch mit Blick darauf, dass man das internationale Geschäft immer noch im Auge haben kann und wieder auf die 6 springen könnte heute Abend, dass man da wieder deutlich gestärkt gegen Frankfurt auftritt. Und deswegen sehe ich das auch nicht als den absoluten Selbstläufer für Leverkusen am letzten Spieltag, wenn es für Mainz noch um was geht. Und würde behaupten, natürlich einfach qua ihrer Klasse ist Leverkusen immer ein Team, wo du auf Starter gehen solltest und wo du dich auch eindecken solltest für den letzten Spieltag mit einem Teller, mit einem Adli, mit einem Buendia, mit einem Mukiele, mit keine Ahnung wem. An dem Mukiele ist, glaube ich, verletzt und ganz raus, aber ihr wisst, was ich meine. Trotzdem würde ich das jetzt nicht einfach so durchwinken als klare Empfehlung mit einem der besten vier Programme, wenn es gegen Dortmund und Mainz geht.
Ja, sehe ich auch so. Mainz finde ich auch, also Dortmund saugefährlich zurzeit und Mainz am letzten Spieltag sicherlich gefährlich aufgrund von, du hast wahrscheinlich irgendeinen Strohhalm, den du ziehen könntest, wenn du da gewinnst, auf 6 zu springen oder sowas.
Yes. Okay, ich glaube, dann sind wir da eigentlich auch auf einer Wellenlänge und wie gesagt zum Spiel eben. Ich kann nur sagen, erste Halbzeit war wieder nicht dolle gegen Freiburg. Zweite Halbzeit können wir jetzt, glaube ich, beide nicht beurteilen, aber passt dann natürlich, also selbst wenn die zweite Halbzeit jetzt gut war, so ein bisschen ins Bild, dass denen aktuell die Konstanz fehlt, ne?
Ja, ich habe mal so ein bisschen, während du gerade gesprochen hast, so ein paar Discord-Kommentare durchgelesen zum Spiel. Mhm. Und von Lappen zu dass es wohl in KPS Eigentor gemacht hat, von ihm wird das dann wohl ein sehr gutes Spiel war. Mhm. Meinen Sie, dass Wirtz wohl der schlechteste Mann auf dem Platz gewesen wäre?
Uiuiui.
Trotz Kiste.
Ja, aber dann bist du in ein bis zwei Momenten da und die zählen am Ende. Und das macht dich zu einem Weltklasse-Spieler.
Boah, ich glaube, ein geiler Podcast wäre auch einfach Kommentare zu spielen. Kommentare. Ja, einfach nur Kommentare zu spielen, vorlesen und darauf reagieren. Fände ich ein geiles Podcast-Format.
Ja, wäre auch stark. Wäre unterhaltsam auf jeden Fall.
Unterhaltsam. Was ist mit Bremen, Bench?
Ja, ey, Bremen, Vierter in der Formtabelle der letzten Spiele, hat da richtig gut nochmal Punkte eingesammelt und ist deswegen auch weiterhin, zumindest im erweiterten Rennen um die internationalen Plätze, spielt nächste Woche gegen Leipzig, die sind Tabellen-Siebter in den letzten 5 Spielen und gegen Heidenheim, Rang 14 in dieser Zeit, bereinigt, ist das dann Platz 9,17 sozusagen mit Einbezug der eigenen Form, worunter man auch unter den vier Besten sozusagen, mit dem besten Programm über die restlichen Spiele ist. Ich muss sagen, ich habe von Baumgart, ich habe mir noch mal so ein paar Highlights angeguckt mit so ein paar Stimmen zum Spiel und da fiel die Aussage von Baumgart, vom Union-Trainer, dass die ersten 30 Bremer Minuten am Wochenende so ziemlich das Beste waren, was er seit langem gesehen hat. Aber. Und da hat das schon ordentlich hochgehangen. Ich habe jetzt natürlich nur Ausschnitte gesehen, kann deswegen nur auf diese Aussage Bezug nehmen, aber gepaart mit der Form und Platz 4 in der Formtabelle aktuell, lässt das schon darauf schließen, dass Bremen aktuell echt ordentlich on track ist, dass da natürlich die Situation mit der zweiten Spitze neben Duxch im Moment ein bisschen schwieriger ist, aber auch da hat man ja einen Berg in der Startelf begnadigt, will ich es mal nennen, und deswegen, ich glaube schon, dass man da jetzt auf maximalen Teamerfolg in den letzten Spielen geht, dass man damit Leipzig und Heidenheim, ja, ich muss sagen, zwei Wundertüten hat, weil Heidenheim in den letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen aufblitzen lassen hat, was da doch geht, wenn man jetzt um alles spielt. Und bei Leipzig wissen wir alle, was für eine Qualität sie haben. Jetzt 3 Tore gegen Bayern machst du auch nicht einfach so. Trotzdem, beides Teams, wenn die mal keinen so guten Tag erwischen, geht da schon richtig was. Deswegen wäre Bremen für mich ein Team, wo ich jetzt auch sagen muss, stehen unter den Top 4, was das Programm angeht, mit der Formtabelle, ist aber für mich eine komplette Wundertüte.
Ja, also ich traue Bremen inzwischen echt ein bisschen was zu. Fußballerisch finde ich das echt stark und vor allem es gibt so versteckte Rohpunkte. So Amos Pieper ist für mich immer noch komplett undervalued momentan. Und ich finde, also der langweiligste Fußballspieler Deutschlands, würde ich ihn wahrscheinlich vor der Saison betitelt, macht echt komischerweise ganz gut Punkte. Lünen. So wie, also niemals würde ich ihn in meinem Team wollen, aber momentan läuft es anscheinend. Und Berg weiterhin gesetzt ist, vielleicht auch was man mitnehmen kann. Man dachte ja wahrscheinlich so vor ein, zwei Wochen, dass der nicht mehr spielen wird langfristig, aber ich glaube, der wird jedes Spiel noch von Anfang an machen, weil Bremen halt auch um was kämpft noch.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, kommt natürlich auf seine Performances jetzt an, weil ich glaube, mit dem Wechsel hat er nicht mehr so ein Stein im Brett, wie er es vorher mit seiner Form hatte, ist ja auch letzte Woche nicht gestartet, aber du sagst es, der Rest hat nicht wirklich performt, Burke hat seine Chance jetzt wieder bekommen, ich denke auch, dass der auf jeden Fall ein Pick ist für die letzten zwei Wochen, ja. Was man vielleicht halt mitnehmen sollte ist, weil, also einfach nur, weil es meine persönliche Tendenz so wäre, wenn ich sehen würde, Bremen nächste Woche gegen Leipzig, dann würde ich versuchen, von Bremern Abstand zu nehmen, aber die Form der Bremer aktuell, die Unbeständigkeit der Leipziger und dann das letzte Spiel gegen Heidenheim, da sollte man schon noch mal drüber nachdenken, ob man nicht die Piepers, Friedels, Duxch und Co. Einfach diese Woche gegen Leipzig stellt, die Wundertüte mitnimmt und guckt, was kommt und dann eben noch mal das letzte Spiel gegen ein qualitativ zumindest schwächeres Team hat.
Ja, okay, verstehe ich. Wie hast du dir denn generell das vorgestellt jetzt, den Ablauf hier? Ist das, also reden wir über jedes einzelne Team oder stellst du einfach nur die Teams vor, die aus Kickbase-Sicht relevant oder erstaunlich nicht relevant sind?
Ich würde die nächsten zwei jetzt eigentlich möglichst skippen wollen. Okay. Also wir haben jetzt Frankfurt und Freiburg auf Platz 5 und 6 der Formtabelle. Frankfurt spielt gegen St. Pauli und Freiburg, Platz 10 und 6. Und Freiburg spielt gegen Kiel und Frankfurt eben, Platz 11 und 5. Das ist beides dann bereinigt mit einem Wert von ungefähr 7, halt voll in der Mitte. Beides sind Teams, die dieses Jahr schon gezeigt haben, was sie können und auch im Moment wieder ganz gut on track sind. Und deswegen brauchen wir da jetzt, glaube ich, nicht tiefer ins Detail gehen und die Leute mit den ganzen Zahlen noch weiter zu verwirren als eh schon und können, glaube ich, dabei bleiben, dass wir zu Frankfurt diese Woche noch nicht sagen können zu dem Spiel. Freiburg habe ich erste Halbzeit gesehen, war ordentlich, kannst du auch nicht viel zu sagen und deswegen würde ich bei den beiden einfach die typischen Grifos, Kochs, Ikitikes und sonst was sind weiterhin absolute Big Player und ja, die Teams sind genau deren Tabellenplatzierung entsprechend anzusiedeln für die letzten Spiele.
Okay, super. Also das heißt, Leipzig wird das nächste Thema sein.
Leipzig wäre das nächste Thema, die mit Bremen noch ein sehr formstarkes und mit Stuttgart ein eher durchschnittliches Team auf Platz 8 haben. Da aber dann halt insgesamt auf einem Formindikator landen, der halt eben relativ schwach ist. Also ich glaube, nach, ja, Dortmund ist sozusagen, hat das viertschwerste Programm und Leipzig kommt dann auf der 3 gegen Bremen und Stuttgart. Da habe ich mir auch nur aufgeschrieben. Also gegen Bayern, wir haben es eben gesagt, die haben ihre Qualität zumindest zeitweise wieder unter Beweis gestellt. Aber da muss ich wirklich sagen, auch wenn jetzt Bremen, Stuttgart nicht allzu krass aussieht, ich sag mal mit Abzug oder abzüglich eines Simmons, den du immer machen kannst, abzüglich eines Raum, der wahrscheinlich zu günstig aktuell ist durch die Verletzungspause.
Bitte? Gelb gesperrt, nächstes Spiel.
Oh, nächstes Spiel gelb gesperrt, ja, dann würde ich da sogar auch Abstand von nehmen. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Also so die üblichen 1-2, die immer liefern können bei Leipzig. Und die zwei, drei Jungs, die halt aktuell noch super unter Wert sind, die machen natürlich Sinn. Aber ich sag jetzt mal so, die Leipziger Durchschnittsspieler, ich würde jetzt nicht mehr irgendwie auf einen Vermehren und Co. im Zentrum gamblen, wo du eh nie so richtig weißt, was du bekommst und dann jetzt halt zwei formstarke Teams noch als Gegner hast, wäre so mein Take.
Ja, sehe ich auch so. Also neben Raum auch Kampel gelb gesperrt.
Ja. Gut, also dann, das steigert natürlich Vermehrens Chancen trotzdem. Also so ein Vermehren gegen ein formstarkes Bremen würde ich nicht so viel Gefallen dran finden.
Nee, obwohl Vermehren, glaube ich, gestern ganz gut gepunktet hat, oder? Wo
ist der? Ja, aber der ist immer so.
Nee, boah, Digga, minus 10, lass, der hat noch nicht mal gestartet.
Ja, guck mal.
Fuck it.
Bei dem ist aber sowieso auch immer so das Ding, da kriegst du mal so eine 120 und irgendwie ist er Denker und Lenker und dann kriegst du mal so eine 32 und der spielt zwei Bälle dem Gegner vorm eigenen Tor in Fuß. Also der hat krasse Anlagen, aber ja, ich glaube, der braucht noch ein Jährchen, um wirklich auf dem Level anzukommen, was du in Leipzig.
Ich glaube auch, der wird noch langfristig ein richtig langweiliger Kickback-Sechser, der aber gut im Fußball ist.
Richtig gut ist, ja.
Richtig. Dann machen wir Stuttgart als nächstes hier, habe ich. Die sind Achter. Ich will auch mal was sagen, Mensch. Ich lese einfach mal vor.
Ja, mach mal.
Stuttgart ist Achter gerade in der Formtabelle der letzten 5 Spieltage. Spielt gegen Augsburg und Leipzig. Hier ist eine 9,5er Platzierung unbereinigt, 7,65 bereinigt. Digga, wenn ich das vorlese, ich sehe die Fragezeichen bei den Hörern, weil die denken, Digga, so viel Zahlen im Podcast kannst du nicht machen. Ich sag aber, um meine Meinung zu Stuttgart, Zahlen unbasiert zusammenzufassen, ich lieb's weiterhin, Stuttgart da aufzustellen. Und es kann, Ben, du wirst es nämlich auch so sagen, ey, wenn diese Scheiße punkten, ist nicht mein Fehler, dass ich sie aufgestellt habe.
Ja, fühle ich. Und ich muss sagen, also, die sind ja hier auch weder rot noch grün markiert, weil eben durchschnittlicher Faktor für die letzten Spiele. Und deswegen würde ich auch jedem sagen, ey, euer Gefühl, weil Janni, wir beide haben unumstritten ein ganz gutes Gefühl immer beim VfB. Und was man ja auch dazu sagen muss, Stuttgart ist, glaube ich, das Team, was seine reale Tabellenposition am meisten überperformt, was Kickbase-Punkte angeht. Ich meine, das hatte Anton mal mitgebracht zuletzt. Und deswegen, also auch wenn die jetzt wieder mal irgendwie, weiß ich nicht, am nächsten Wochenende einen 2-2 gegen Augsburg holen, dann können das locker mal 1.200-1.300 Teampunkte sein und dann ist das auch alright. Deswegen, ja, Stuttgarter durchschnittliches Programm, kann man auf jeden Fall darauf gehen. Mit Augsburg und Leipzig keine unschlagbaren Gegner.
Jo, dann sehe ich Union Berlin grün hinterlegt. Das sieht ja erstmal geil verrückt, aus.
Ne? Ja, es ist verrückt. Also Union Berlin hat tatsächlich, also natürlich ein schwächeres Programm als Bayern, aber das zweitbeste Programm, was jetzt die letzten beiden Partien angeht. Man ist 9. in der Formtabelle, Heidenheim 14, Augsburg auf 12 und die Werte sprechen dafür, dass du im Prinzip das zweiteinfachste Restprogramm gemessen an deiner eigenen Formstärke hast. Und zusätzlich müssen wir ja auch im Blick behalten, wir gucken uns jetzt die letzten 5 Partien an. Ich glaube, da ist das Spiel gegen Leverkusen noch dabei gewesen. Oder nee, gegen Stuttgart ist noch dabei gewesen, dieses 4-4, das Verrückte. Aber diese ganzen Punkte, die gegen Bayern, gegen Frankfurt, gegen Leverkusen geholt haben, die waren sogar schon vorher. Also hätten wir uns die letzten 10 Spiele angeschaut oder die letzten 8, 9, dann wäre Union wahrscheinlich in der Formtabelle sogar noch weiter oben mit noch stärkeren Gegnern, die sie in der Phase hatten. Dementsprechend ist das sogar ein relativ ungünstiger Horizont für Union, die trotzdem hier ganz gut dastehen. Deswegen, also ich muss sagen, genauso wie ich bei Stuttgart weiterhin auf sie gehen werde, trotz der Zahlen, werde ich bei Union trotzdem weiterhin nicht explizit auf die gehen.
Geht so. Mir auch so. Das ist verrückt eigentlich, oder? Aber ich gebe dir
es ist recht,
noch nicht mal so. Rote macht 42 Punkte am Wochenende, Trimmel 150. Nee, ja. Da würde ich lieber da stelle ich lieber meinen Demirovic weiterhin auf und hoffe, dass der seinen Scorer macht.
Ja, so ist es. Also, ja, unser beider Gefühl bestätigt die Zahlen hier nicht, aber wenn ihr sagt, Zahlen lügen nicht, dann ist Union neben Bayern ein Go-To-Team für die letzten 2 Partien.
Ja, wenn man, also preislich ist natürlich ein Rote für 500.000 gerade, ein Trimmel für 1,4 Millionen. Natürlich sind das preiswerte Schnapper, auch so Querfeld ja immer noch. Was ist das Querfeld inzwischen? 6,7 Millionen wert. Döki auch. Ist Döki schon über 10 Millionen? Ja, 11,7. Aber das sind alles Leute, wenn man den Zahlen traut und der Form von Union, dann musst du die dir alle ins Team holen. Weil ich glaube, Unioner, wenn wir vorhin gesagt haben, ein paar Dortmunder fließen vielleicht noch auf dem Transfermarkt rum, Unioner gibt es immer gefühlt.
Ja, so ist es. Dann haben wir danach auf Platz 10 bis 13 drei relativ, in Anführungsstrichen, uninteressante Teams. St. Pauli spielt gegen Frankfurt und Bochum, Mittelfeldplatzierung, da ist alles möglich, das sind zwei sehr unterschiedliche Teams, Frankfurt gibt aber auch relativ viel Ballbesitz ab, also auf St. Pauli kann man einfach nach Gefühl gambeln aus meiner Sicht. Alles oder nicht Spiel für Bochum, vielleicht noch am letzten Spieltag, wenn nicht, ist es natürlich die Frage, verabschiedet man sich vernünftig, ist der Ofen aus, man weiß es nicht so richtig. Augsburg und Hoffenheim auf 12 und 13 haben auch Augsburg mit Stuttgart und Union, Hoffenheim mit Wolfsburg und den Bayern ein kumuliert relativ durchschnittliches Programm. Beides, ja, Wundertüten. Bei Hoffenheim muss man schon gegen Wolfsburg jetzt gewinnen, weil letzter Spieltag gegen Bayern dann natürlich nicht mehr so viel verspricht. Also St. Pauli, Augsburg, Hoffenheim, alles Teams, die jetzt nicht irgendwie unbedingt auf eurem Scouting-Report Platz finden müssen. Dazwischen haben wir aber noch die KSV Holstein aus Kiel. Formtabelle 11. spielen aber gegen Freiburg auf 6 und Dortmund auf 1. Also auch wenn Kiel jetzt heute das Momentum wieder krass auf seine Seite gezogen hat, mit einem deutlichen Sieg gegen Augsburg und da nochmal an einem Relegationsplatz schnuppert, würde ich sagen, ist gefährlich, da jetzt auf sie zu setzen bei ausstehenden Partien gegen Freiburg und Dortmund.
Ja, ich habe gerade eine Idee, Bench, die wir aber erst machen können, wenn wir komplett durch sind mit der Auflistung.
Ja.
Ich will testen, wie du das ganz vertieft hast. Und ich würde dir gerne Spielerduelle für die letzten 2 Spieltage in den Kopf klatschen. Hast du da Bock drauf?
Ja, natürlich habe ich Bock. Dauert zwar ein Momentchen dann, aber, ja, aber
du kannst noch zu Ende machen. Ich sehe ja noch hier Bochum und Wolfsburg, ne, mit sehr anregenden Endprogrammen.
Ja, ja. Also zwischendurch wäre noch kurz Heidenheim, wo ich auch vorsichtig von abraten würde, weil wir darüber gesprochen haben, dass Unionsform sehr, sehr ordentlich ist. die als nächstes kommen und dann gegen ein formstarkes Werder am letzten Spieltag. Sind jetzt beides keine Top-Teams, aber beides Teams, die ja bezüglich ihrer Form eigentlich ein ordentliches, eine ordentliche Partie versprechen lassen, was die Gegner von Heidenheim angeht. Deswegen auch da läuft man Gefahr, mit nicht so ordentlichem Output aus der Saison zu gehen. Anders ist es bei Bochum und Wolfsburg tatsächlich. Also wir haben bei Bochum jetzt Mainz auf Platz 17 und St. Pauli auf Platz 10. Deswegen bin ich mir da auch schon wieder echt nicht so sicher. Wir haben eben bei Leverkusen schon drüber gesprochen, dass Mainz tückisch ist auf diesem 17. Platz und dass man dem nicht so ganz trauen sollte. Und wenn wir Mainz mit der 17 hier mal ausklammern, St. Pauli auf 10 und ein durchschnittliches Mainz, dann ist es auch schon wieder ein durchschnittliches Programm und Bochum selber als Form 16. und jetzt mit dem Rücken zur Wand. Ist gefährlich, könnte man höchstens überlegen, wenn Mainz auch heute die Formschwäche durchzieht weiterhin, dass
Frankfurt
man nächste inzwischen. Woche Bochum riskiert und günstige Lückenfüller stellt.
Ja, inzwischen führt Frankfurt 1-0.
Ja, okay, dann ist das ja schon mal die richtige Richtung, um Bochum mal zu riskieren nächste Woche.
Ja. Interessant, aber also wenn wir über Bochum reden, Ben, du hast das Spiel ja Freitagabend auch gesehen.
Yes.
Wem würdest du vertrauen, punktetechnisch, außer vielleicht, ich sag mal, Timo Horn, Audits?
Ey, die Punkte waren bei 2-3 gar nicht so schlecht. Also, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich glaube, Kraus hat so 130 oder was
den
gemacht.
Den Liebscher gell? Da warst du richtig.
140
hat er so gemacht.
Bester Mann.
Bernardo 170 sogar.
Bernardo 170 wollte ich auch gerade sagen. Also, so 2-3. Ein Bernardo zum Beispiel ist ein No-Brainer. Wenn du dir von dem die Spiele anguckst, ist egal, ob die gewinnen oder verlieren. Mit seinen 60-70 geht er eigentlich fast immer runter. Und das geht auch schnell mal Richtung grüner Balken, wenn es einigermaßen in Ordnung ist, das Spiel. Also, da gibt es schon so ein, zwei, die man mal machen kann. Aber trotzdem, ja, wie wir gesagt haben, ne? Also, Mainz tückisch, St. Pauli, Mittelfeldteam, was die Form angeht. Deswegen, und was ich halt so gedacht habe, Ich möchte es nicht so ausdrücken und als These aufstellen, aber ich möchte es zumindest mal als Gedanken teilen. Du hast natürlich mit diesen 5000 Leuten beim Abschlusstraining, mit den Worten, die Hacking gewählt hat vor der Partie in den Ansprachen, die öffentlich waren, hast du natürlich oder läufst du Gefahr, dass du so die letzte richtig schlagkräftige emotionale Patrone so ein Stück weit verschossen hast, glaube ich, ne? Also, du hast jetzt wirklich so alles rausgefeuert, um dann nochmal wirklich bis unter die Decke alle heiß zu machen und hast jetzt eigentlich ein mehr oder weniger enttäuschendes Ergebnis dann in Heidenheim geholt, weißt ganz genau, du hast es nicht mehr in der eigenen Hand, Heidenheim muss eigentlich schon beide Spiele verlieren, damit du noch Richtung Platz 16 schauen kannst und irgendwie musst du die ganze Zeit auf andere Plätze schauen, deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass diese Motivation bis in die Haarspitzen, dass du die jetzt nicht mehr unbedingt in die letzten zwei Spiele perfekt transportiert bekommst, aber wie gesagt, ist nur so eine Mutmaßung.
Okay, ich glaube so, also ich fand Bochum besser als Heidenheim am Freitag. Mhm. Ich glaube, ich werde, also leider habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie noch groß auf Bochum zu managen, weil die auch tatsächlich bei uns, ich habe gerade mal gecheckt, wer alles vergeben ist, die sind gefühlt alle vergeben bei uns in der Office-Liga, weil es noch eine 18er Spitzerliga ist. Aber ich glaube so in Challenges, ich werde es glaube ich mal riskieren, so als Lückenfüller.
Ja, kann man machen. Also wie gesagt, gerade nächste Woche Mainz, wenn die Form weiterhin nach unten zeigt, also kann man auf jeden Fall riskieren. Die Daten versprechen auf jeden Fall einiges. Und dann, du hast es schon gesagt, neben Gladbach und Mainz, die auf Platz 15 und 17 in der Formtabelle sind und Gladbach mit Bayern und Wolfsburg, Mainz mit Bochum und Leverkusen jeweils einen Brecher auf jeden Fall dabei haben und natürlich selber auch nicht die Sterne vom Himmel spielen gerade, ist ein bisschen schwierig. Bei beiden würde ich auch wieder sagen, muss man so ein bisschen eigenes Gefühl natürlich mit reinbringen. Mainz haben wir ja schon ein, zwei Mal thematisiert, dass man sie vielleicht nicht ganz so schlecht sehen sollte, wie es die Formtabelle zeigt. Aber wer tatsächlich interessant ist, obwohl man Letzter in der Formtabelle ist, ist der VfL Wolfsburg. Und da geht es um nichts mehr. Da geht es um gar nichts mehr. Aber ich habe jetzt heute auch schon wieder gelesen, dass Hasenhüttl vor dem Direkten aussteht, dass da vielleicht schon ein neuer Trainer kommt. Und dann hast du auf einmal die Situation, die Spieler müssen sich neu beweisen. Die jungen Spieler wollen sich vielleicht für die neue Saison schon in Situationen, in eine gute Ausgangssituation bringen. Die Spieler, die am Scheideweg stehen, wollen sich vielleicht nochmal ins Schaufenster stellen und da nochmal ein bisschen was anbieten. Und du hast dann mit Hoffenheim den 13. der Formtabelle und mit Gladbach den 15. auf dem Programm. Das ist insgesamt dann bereinigt 7,39 das drittdankbarste Problem nach dankbarste Programm nach Bayern und Union. Und da muss ich echt sagen, also man muss die eigene Form ein bisschen außen vor lassen dann hier und so ein bisschen hoffen, dass jetzt vielleicht so ein Trainerwechselmomentum nochmal kickt. aber dann könnte man richtige Big Points damit landen, jetzt Wolfsburger einzupacken und diesen kleinen Peak, den man dann vielleicht über die letzten zwei Spiele nochmal kriegt, mitzunehmen.
Finde ich sehr gut, Bench. Finde ich geil, dass wir das hier mit drin haben. Ich wäre nie drauf gekommen, aber Trainerwechsel jetzt mit dem Programm ist für mich, du packst Lovro Meier ein, du packst dir Jonas Wind ein, Amura sollte jemand zweifeln, nachdem er jetzt nicht in der Startelf stand. Ey, da kann wirklich was gehen. Trainereffekt, glaube ich, in 100% der Fälle dran.
Yes, dann haben wir doch nach der ganzen Verwirrung mit den ganzen Zahlen hier zum Abschluss nochmal was Gutes.
Ja, ich hoffe echt, wir haben die Leute nicht. Mensch, inhaltlich unfassbar. Wirklich, das Ding könnte man verkaufen an Leute. Aber ich habe ein bisschen.
Das war auch meine Masterarbeit.
Ich habe ein bisschen Sorge einfach, dass es sehr zahlenlastig war. Aber ich hoffe, Leute, ja, und vor allem jetzt auch durch die Spielerduelle, können wir euch das vielleicht noch ein bisschen anschaulicher machen.
Ja, absolut. Ich will nur einmal dann, weil du gesagt hast, es ist relativ unübersichtlich, natürlich nur im Höheren, möchte ich noch einmal ganz kurz einen Abriss geben. Also wir haben sozusagen die vier dankbarsten Programme mit den Bayern, das dankbarste Programm laut Zahlen, mit Union das zweitdankbarste Programm, mit Bochum das drittdankbarste Programm, mit Wolfsburg das viertdankbarste Programm. Gerade bei Wolfsburg auf Trainereffekt hoffen, Bochum, Union vielleicht ein bisschen trügerisch, die Bayern absoluter No-Brainer. Und auf der anderen Seite haben wir Dortmund als formstärkstes Team mit dem viertschwersten Programm aber, jetzt auch demnächst mit Leverkusen, und haben abgesehen davon Leipzig, Kiel und Heidenheim als Teams, die neben Mainz, was relativ weit unten drin hängt, nicht unbedingt dazu raten, auf sie zu gehen.
Okay, perfekt. Bench, danke für den Zusammenschnitt nochmal. Ich habe Spielduelle jetzt gerade vorbereitet. Also vorbereitet. Ja. Ich habe die mir gerade rausgesucht. mein erstes Spielduell für dich wäre Julian Brandt versus Nadim Amiri.
Boah, du willst mich direkt kriegen hier.
Ja, ne? Ey, Digga, leicht wird's nicht.
Ja.
Das ist das Leichteste für dich.
Ja, ey, die spielen halt beide gegen Leverkusen noch, Dortmund dazu gegen Kiel und Mainz dazu jetzt nächsten Spieltag gegen Bochum. Deswegen würde ich fast sagen, würde ich mit Dortmund gehen, weil da das Momentum natürlich viel besser ist aktuell.
Dann.
Und mit Brandt.
Jens Day oder Dennis Undaff?
Jens Stay oder Dennis Undaff ist natürlich der erste Faktor direkt mal so Startelf, ja, nein bei Undaff. Abgesehen davon Bremen sehr formstark, beide noch gegen Leipzig, Bremen, Heidenheim und Stuttgart gegen Augsburg. Ey, ich würde mit Stay gehen und einfach mal die Vernunft siegen lassen, ausnahmsweise.
Jetzt kommt ein Kracher. Serge Gnabry oder Franck Honorat?
Boah, Honorat, ich war mir so sicher, dass er am Wochenende ausrastet. Er hat's getan. Und ich habe, glaube ich, Fun Fact, Gnabry und Honorat beide in meinem Six-Player-Lineup gehabt. Du musst aber eigentlich mit Gnabry auch bei dem Restprogramm gehen. Also die Bayern sind wirklich so weit weg von allem anderen, was den Output, den voraussichtlichen angeht. Du musst eigentlich mit Gnabry gehen.
Okay, dann letztes Duell für dich. Claude Maurice oder Anton Stach?
Puh. Beide sehr ähnliches Restprogramm, wenn wir uns das angeschaut haben, aber Claude Maurice, Union und Stuttgart, beides so Mittelklasse. Stach, Wolfsburg, Bayern, ein sehr einfaches laut Formtabelle, aber eventueller Trainerwechsel und dann die Bayern dazu. Deswegen würde ich da auch mit dem Programm gehen und Claude Maurice wählen.
Okay, ich habe doch noch eins gefunden, Bench.
Ja.
Bernhardsson oder Jonas Wind? Szenario Trainerwechsel.
Boah. Szenario Trainerwechsel. Würde ich mich breitschlagen lassen, da lieber einen Wind zu riskieren.
Uff, geil, das wäre
super. Aber ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen in Bernhardsson, das ist eine kleine Hassliebe, weil ich habe den irgendwann in meiner privaten Liga geholt und dann hat der diese 3 Scorer in 4 Spielen oder so gehabt. Und ich hatte ihn auch direkt aufgestellt, als ich ihn gekauft hatte. Und jetzt am Wochenende habe ich ihn einfach draußen sitzen lassen und der hätte mich an der Spitze abgesetzt. Und ich habe Baro ja gestellt, wo natürlich die Frage ist, das wirst du mir beantworten können, hat der schon was geliefert bei den 2 Teamtoren?
Das, 2 Team-Toren, steht 2-0 inzwischen.
Hast du nicht gesagt 2-0?
Nee,
dann habe ich mich vertan.
Also Baho Ja steht in der Startelf inzwischen bei 14 Punkten.
Aua, 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 aua. Ja, gut.
Boah, Digga.
Was das noch
schlechtester Punkter momentan bei Eintracht Frankfurt. Schlechtester Feldspielerpunkter, mein Thehat. Was machst du?
Na, da kommt noch was. Abwarten. Gleich zweite Halbzeit können wir uns schon noch mal beide auf dem Sofa angucken und anfeuern.
Der Tipwin-Spieltagstipp. Wir schauen auf den kommenden Spieltag. Okay, Bench, schön. Wir tippen mal den. Ey, Digga, wir tippen einfach den nächsten Spieltag, während der andere Spieltag noch läuft. Das gab's noch nie.
Ja, Next-Level-Shit.
Das ist echt Next-Level-Shit. Wie sieht der nächste Spieler aus? Was können wir denn einsehen eigentlich kommende Woche? Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ja, Jonas Wind Startelf, ja, nein. Digga, vielleicht kannst du auch, aber Wolfsburg einpacken.
Ja, und was sagst du, Ergebnis und MVP?
Wolfsburg nach Trainerwechsel gewinnt 2-1, MVP wird Jonas Wind. Boah, ist das geil. Was eine kranke Storyline dieser Wind-Call hat.
Ich muss eigentlich meinen Tipp nochmal anpassen, weil ich meinen eingetragen hatte, bevor dieses Trainerwechselthema aufkam. Aber ich weiß einfach, das erste Gefühl ist immer das Beste, deswegen bleibe ich bei 2-2 und MVP Logic.
Wild.
logic muss ich aber auch sagen, weil ich in der PK Freitag gesagt habe, der wird am Wochenende treffen, nachdem ich letztes Mal Sinani gecallt habe und Anton in der PK meinte, das wäre so geil, wenn das passiert. Ja. Jetzt muss ich mit Logic für Rest.
Okay, ja, verstehe ich. Ey, so entwickelt man teilweise Lieben zu Spieler. Ja. Kiel gegen Freiburg.
Ich hätte gerne Logic-Trikot, aber ja. Tschechien dann bitte.
Kiel gegen Freiburg und ich glaube, dass Kiel das Ganze 2-1 gewinnt und Dene wird der beste Mann sein. Der ist so krank formstark momentan.
Ich sage, den Breisgauern kommt das volle Risiko auf Kieler Seite entgegen. Die kassieren trotzdem 2 Tore, gewinnen aber 3-2 und Grifo ist der beste Mann des Spiels.
Boah, hab mich nicht Grifo, Alter. Ich habe richtig Abturn gegen den, weil Ole den hat. Scheiße, Freiburg. Hat ich ja nicht schöne 5. Gelbe bekommen oder sowas?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Nein. Aber kann sein. Vor 2 Wochen ist mir ja auch schon passiert, dass ich eine 5. Gelbe als MVP gecallt habe.
Nee, der hat leider keine Gelbe. Oh, aber sein Remberg hat eine 5. Gelbe bekommen. Das ist natürlich auch schön.
Ja.
Da musste ich mal den rausmanagen, Ole. Ah, Ole hat richtig gut gemanagt, leider. Der hat Jakic als auch Kedira leider ja mit Union, gutes Restprogramm, als Backups auf der Bank.
Ja, vielleicht sogar besser als den Remberg dann nächste Woche.
Ja.
Ja, Bochum gegen Mainz, Jani.
1-1, Bernardo.
2-1, Masuras, der dieses Wochenende auch, finde ich, gute Momente gehabt hat. Nächste Woche werden sie belohnt.
Loco. Union gegen Heidenheim. Ich glaube, das gewinnt Union mit einem 2-0 und Hollerbach wird bester Punkter sein. Ich glaube, Heidenheim hat mir wirklich nicht gefallen am Freitagabend.
1-1 und Patrick Mainka,
boah, das geil.
Der Chef da hinten.
Schieb
drin,
mich an. Werder gegen Leipzig. Chips Cola.
Yes.
Werder gegen Leipzig. Boah, geil. Also nach dem letzten Spiel fände ich es richtig geil, dass die zwei aufeinandertreffen. Ich glaube, das wird ein Highscoring-Unentschieden. 2-2 und Xavi. Ich mache Boring.
Ich sage, Bremen zieht das Ding 2-1 und Schmied hat mal wieder eine Sternstunde.
Boah. Ja, Schmied auch. Einer, der so gefühlt kann der 300 machen, aber der geht einfach mit 12 vom Platz.
Ja, ist wie es ist.
Bayern gegen Gladbach.
Klassiker.
Das ist auch das typische Topspiel, gell?
Ja,
schade. Wie schön wäre es gewesen, wenn die Bayern da Meister geworden wären.
Nee, warte mal. Ist nicht Leverkusen-Dortmund Topspiel nächste Woche? Ich weiß nicht genau.
Nee, rechne gerade mal durch. Wenn du es hier nach der Reihenfolge eingetragen hast, müsste es...
Ah nee, wir haben 3 Sonntagsspiele wieder.
Ja, es ist Bayern gegen Gladbach Topspiel. Schade.
Ja, du hast recht.
Schade, aber das wird Highscoring. Highscoring, viel Spaß. Ich sag 4-2 und... Ja, du hast jetzt, ich spoilere schon mal durch deinen Kane-Tipp, dann nehme ich jemand anders, dann mache ich halt Ulis. Das ist langweilig halt. Wir tippen hier langweilig. Bayern tippt immer langweilig.
Du kannst auch mal denselben Tipp nehmen. Haben wir noch nie gehabt, aber ist ja auch fair.
Nee, Bench, komm eh.
Gut, dann sage ich 4-1 und Kane macht mindestens mal 2 Hütten.
Ja. Dortmund gewinnt in Leverkusen.
Geil.
Boah. Und ey, Brand gegen Ex-Verein. Brand gegen Ex-Verein. Und krank. Ey, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Habt ihr da, haben Julia und Anton letzte Woche drüber geredet? In irgendeinem Podcast habe ich Brand zu Leverkusen Comeback. Oder was, in der PK am Freitag?
Ja, in der PK haben wir kurz drüber gesprochen, auf jeden Fall. Aber da hatte ich das so reingeworfen, habe dann eigentlich wieder den Schwenk genommen, als ich gesagt habe, macht keinen Sinn. Aber Anton hatte dann schon einen ganz guten Case dafür gebracht. Und da waren wir beide irgendwie so ein bisschen auf dem Dampfer, dass wir gesagt haben, das könnte sogar vom Fußball her und dem Fit ganz gut Sinn machen, dass Brand zu Leverkusen geht. Ich sehe es nicht passieren, aber könnte man sich ganz gut vorstellen.
Jo, ich fände es schön. Also irgendwohin muss er ja gehen, oder? Oder glaubst du
ja,
jetzt,
weiß ich
wenn,
nicht,
jetzt
weiß
so,
ich
wenn
nicht.
Also zwei Spiele jetzt weiterhin so gut performt, dass er auf einmal wieder zweiten Frühling bekommt in Dortmund?
Ey, es ist der BVB und es ist ein Verein, wo viel passiert und nicht passiert in den letzten Jahren. Da ist, glaube ich, alles möglich. Und das Ding ist halt, Brandt braucht einen Verein, der zahlungskräftig ist, wo er eine Sicherheit hat, dass er nicht wieder in so einen Hexenkessel und in so eine Spirale gerät, wo irgendwie zwischen Startelf und Bank pendeln und medial gerupft werden und so weiter und so fort. So, und das ist auch schwierig in Leverkusen, glaube ich, erstmal, gerade sportlich. Und die Kombination mit dem Markt, den er im Moment hat, zu finden, ist, glaube ich, gar nicht so einfach in den Top-Ligen. Deswegen, ich bin gespannt. Mein Gefühl sagt, er bleibt in Dortmund, aber ich könnte es auch verstehen, wenn er was Neues macht. Auf jeden Fall sage ich erstmal, ich freue mich über deinen Tipp und den BVB-Sieg, sage aber selber, es wird ein 2-2. Und Flo wird jetzt vom offensichtlich laut Discord-Channel schlechtesten zum besten Spieler nächste Woche.
Ja, wirklich. Dann haben wir das zweite Sonderspiel ist Frankfurt gegen St. Pauli. Zu 0 Bonus, Theat MVP bei 2-0 wäre meine Einschätzung. Was denkst du?
Ich sag 2-1 und ganz klassischer Tipp, Ekitike macht's. Ja.
Nächstes Wochenende. Wir gehen beide von Stuttgart-Heimsieg gegen Augsburg aus. Das ist keine Surprise. Ich glaube, das ist so das, was bei Stuttgart sich letzte Wochen angestaut hat, kriegt leider Freiburg ab.
Augsburg.
Ja. Richtig, Augsburg spielt sehr. Ja, Augsburg kriegt's ab. 6-1 und Jamie Leveling. Flick-Flack Overdeck.
Der macht Scorer, Janni.
Vorlage und bei Torjubel Salto oder Flick-Flack. Kann er Flick-Flack?
Wenn das passiert, dann überlege ich mir was für dich.
Dann kriege ich ein Trikot von Bedia.
Schauen wir mal, ich überlege mir was. Okay. Ich sage, Stuttgart macht's mit einem 3-1 und Stiller schaltet und waltet mit den meisten Punkten.
Jo, das ist schön. So machen wir das. Mensch, es war angenehm. Das Problem ist, wir müssen diesen Podcast jetzt closen, weil wir wissen, also klar, sehr wahrscheinlich wird Bernhardsson das MVP gerade. Wie ja, bitte?
Mann. Ja, Mann.
Okay, weißt du, was ich jetzt live im Podcast mache, Mensch? Ich checke.
Gucken, wer Bernhardsson
getippt hat. Ob? Glaubst du, jemand hat Bernhardsson gecheckt?
Ich sage ja, nach den letzten Wochen.
Bist du es gewesen?
Nein, das wäre zu geil.
Das wäre echt geil. Bernhardsson, glaubst du, jemand hat Bernhardsson getippt? Ja, also, ich guck mal gerade, wie viele Leute getippt haben überhaupt. Es haben getippt, nur 400 Leute haben getippt.
Ja.
Wollen die Leute nicht mehr im Podcast? Bedeutet es denen nichts mehr?
Ja, das würde ich auch da rein interpretieren.
So, jetzt bin ich sehr gespannt, ob jemand Bernhardsson getippt hat von den 400. Was hast du denn getippt? Ich habe Maika getippt übrigens.
Ich weiß gar nicht, ob und was ich getippt habe am letzten Wochenende.
Drei Leute haben Bernhardsson getippt. Aber.
Alter, stark.
Aber.
Ja, dann kannst du zumindest mal shoutouten an der Stelle.
Ja, warte, jetzt muss ich hier noch gucken. Welche Punkte das ist. Ihr merkt, das ist leider jetzt live im Podcast, aber es ist halt, geht nicht so schnell, das Ganze auswerten. Wir haben da so ein Tool, das analysiert. Deswegen auch ganz wichtig für Leute, die tippen, immer den Namen richtig schreiben, weil wir filtern natürlich nach dem Namen dann. Und
also 297 ist der aktuelle Score.
297, wir gucken uns an, bei den drei Leuten.
Der bei mir auf der Bank hockt.
Mit 312 dann der closeste Tipp und 312 hat der Kollege. Boah, Digga. Also, es haben Jakob, Nico und der liebe Lasse haben es getippt. Und Lasse ist mit 312. No, falsch. Ich habe nicht nur noch Bern. Der hat Bernardo getippt. Ich muss. Weil ich Bern, Hartson. Es sind nämlich nur zwei. Digga, es tut mir leid. Bernhardsson haben zwei Leute getippt und dann ist der liebe Nico mit 346 Punkten stand jetzt unser MVP-Tipper. Und möglicherweise, wenn wir ihn jetzt kontaktiert haben nach dem abgelaufenen Spieltag und Bernhardsson ist tatsächlich, hört ihr gleich im Outro Nico. Wenn nicht, dann hat jemand anderes, wenn es irgendwie noch EKTK wird oder sowas.
So machen wir es.
Ja.
Tipptopp.
Nico ist übrigens aus Siegen, 1994 geboren und liebt Zeichnen.
Stark.
Ist Dortmund-Fan, der ist Dortmund-Fan. Nee.
Ja, guter Mann.
Der ist Dortmund-Fan, aber ist auch mit Chelsea-Trikot abgeliefert. Oder er liebt Trikots, Bench. Du und Nico würdet euch gut verstehen.
Oh Mann, Alter. Ja, guter Mann, sag ich ja.
Wenn ihr Nico kennenlernen wollt, Nico-LSMS ist aber vergeben, sollten weibliche Personen gerade Interesse entwickeln. Trikotliebhaber und Tierlieb. Er hat auch ein Bild mit einer Kuh gepostet.
Jannis große Leidenschaft übrigens, MVP-Tipper-Stalk.
Ja, richtig. Bitte alle, die MVP-Tipps abgeben, habt ein öffentliches Instagram-Profil und postet da ganz viel.
Sehr gut, ja. Damit schließen wir ab.
Schön, Bench, es war eine schöne Session am Sonntagabend. Ich wünsche dir einen schönen Abend und wir hören uns ja morgen schon wieder.
Ja, so ist es. Ich hoffe, euch da draußen raucht nicht zu sehr die Birne nach zu viel Zahlen. Ich hoffe, wir haben es einigermaßen rübergebracht bekommen. Boah, ich bin hier auch nur noch verbal am Stolpern, ja. Es ist Zeit.
Ey, so ein Sonntag ist schon anders. So, Sonntag ist halt nicht Montag. Bench, haust du rein, Leute, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, viele Grüße aus der wunderschönen Krönchenstadt Siegen. Ich darf tatsächlich das Outro sprechen. Damit geht ein Kindheitstraum natürlich in Erfüllung. Zuerst will ich aber mal ein Riesenlob an Kickbase und an den Podcast aussprechen. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß immer, auch wenn das Managen manchmal echt stressig sein kann, vor allem wenn man es so gewissenhaft macht wie ich. Mit dem MVP-Tipp jetzt geht auch ein hervorragendes Wochenende zu Ende. Spieltagssieg geholt, BVB gewonnen, in der Kreisliga auch nochmal gewonnen und die Sportfreunde Siegen sind in die Regionalliga aufgestiegen. Es gilt natürlich die ungeschriebene Regel, dass man immer die eigenen Spieler als MVP tippt. Daher war der Tipp mit Bernhardsson als Kane-Ersatz auch logisch. Ich will aber auch mal meinen Schlussmann Däne hervorheben, dass die beiden mich mal vor Wirtz, Bischoff und Grifo auf fast 1500 Punkte bringen, kann man sich ja auch nicht ausmalen. Und zuletzt will ich auch meine Liga grüßen, die 5-7 League. Ich bin echt froh, dass diese Saison richtig spannend war und dass alle so aktiv sind, obwohl ich natürlich jetzt uneinholbar am Platz der Sonne throne. Nur einen muss ich mal wirklich an Pranger stellen, was der Lukas da zusammenstellt und als konkurrenzfähige Truppe bezeichnet, ist absolut bodenlos. Mit der Gurkentruppe von dir gewinnst du nicht mal auf Schalke. Damit liebe Grüße an alle Mitmanager und natürlich auch ans Kickbase-Team.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.